live vor auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein, auch von unterwegs, mit der kostenlosen meinsportradio.de App.
Grad, beste Bedingungen, Sonnenschein in Köln. Herzlich willkommen zum dritten Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft, der deutschen Rugby-Nationalmannschaft hier aus dem Sportpark Höhenberg. Mein Name ist Andreas Thies. Ich mache das nicht alleine. An meiner Seite von German Football League, aber dieses Mal im Rugby zu Hause. Nicola Matze. Hallo Nicola.
Hallo zusammen.
Wir haben hier das dritte Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das erste Spiel wurde mit einer Sensation gewonnen gegen Rumänien. Das zweite Spiel war ein Pflichtsieg gegen Belgien. Und heute geht es darum, diese beiden Siege zu vergolden. Robert Moore und Nationaltrainer Kobus Podkiete haben vorher immer gesagt, wir brauchen zwei Heimsiege aus den drei Heimspielen. Zwei Heimsiege haben sie jetzt. Und das ist heute das dritte Spiel. Aber, Nicola, die Spanier haben in dieser Runde schon gezeigt, dass sie durchaus sehr, sehr, sehr gefährlich sind.
Und ich muss zugeben, Dennis Frank, der ja hier auch für den Verband arbeitet, hat mir gerade so ein bisschen Schrecken eingejagt, als er meinte, das hier ist ein besseres Team als das Team, das letzte Woche gegen Georgien gespielt hat, weil das haben die Spanier nur mit 10-20 knapp verloren nach Halbzeitführung. Und wir wissen alle, wie Deutschland in Georgien gespielt hat. Das war jetzt nicht ganz so rosig, deshalb mache ich mir ein paar Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel und die deutsche Mannschaft ist auf dem Weg zur WM-Qualifikation 2019 in Japan. Das ist das erklärte Ziel und da müssten sie dann auch hier was holen. Es ist an dieser Stelle letztes Jahr schon ein großes Spiel gewesen, genau gegen Spanien. Dort.
Des Kollegen Thies, der wollte nicht in die Hymne quatschen, aber die Mannschaften wurden selbst überrascht. Die haben ihn dann gerade noch aufgestellt, als hier schon die Musik lief. Genau. Der DJ hat es heute eilig.
Der DJ hat es heute tatsächlich eilig. Wir waren stehen geblieben bei dem Thema, dass die Spanier letzte Woche gegen Georgien 10-20 verloren haben, dabei einen fantastischen Eindruck hinterlassen haben und von dieser Mannschaft nur vier heute auf dem Feld sind. Es sind 14 Profis aus Frankreich dabei, die für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. Also, hier ist ein sehr, sehr starkes Team auf dem Feld. Und das Kobus Podkiete erwartet, der gerade an uns vorbeigelaufen ist auf seine Position hier. über den Zuschauerrängen. Die deutsche Mannschaft ist auf einigen Positionen umgestellt. Steffen Liebig zum Beispiel, der hat sich verletzt, ohne jegliche Einwirkung des Gegners. Er wird heute ersetzt vom Siebener-Spezialisten Bastian Himmer. Der hat sich die letzten 5 Jahre nur auf Siebener-Rugby konzentriert und ist jetzt aber von Kobus Podkita mit eingesetzt worden, weil er gesagt hat, nee, der Himmer, der kann das, der kann diese Position spielen, die auch vorher Steffen Liebig gespielt hat. Ansonsten Mika Tjumenev ersetzt Dash Barber als Hakler. Und auf den Rest kommen wir gleich noch. Timo Vollenkemper spielt für Rob May. Aber jetzt geht's schon los mit dem Ankick für die Spanier, die tief in die Hälfte der deutschen Mannschaft kicken. Und dort hat Jaco Otto den Ball aufgenommen und versucht jetzt gleich schon mal den ersten Meter zu machen. An der 22-Meter-Linie versucht er, den Ball aufzunehmen. Sean Armstrong hat den nächsten Ball genommen, hat ihn zu Parkinson gepasst. Der hat dann einen sehr, sehr hohen Entlastungskick gesetzt. Versuchen die Deutschen, den Ball aufzunehmen. Und dann ist der Ball lose und da haben die Spanier
Vorball,
den Ball.
Vorball
von den Spaniern.
Die Ballaufnahme beim Kick nicht sauber und deshalb kommt der Schiedsrichter, nachdem er gesehen hat, dass der Ball 20 Meter in Richtung des deutschen Mahlfelds kullert, zurück zu dieser Vorballposition. Gedränge für die Deutschen und das wird schon mal eine gute erste Richtmarke sein. Wie gut sind die Deutschen heute im Gedränge? Besonders im offenen Gedränge hatten sie ja gegen Belgien erhebliche Probleme.
Zwischen 10-Meter-Linie und 22-Meter-Linie in der deutschen Hälfte findet jetzt das Gedränge da statt. Sean Armstrong hat den Ball schon aufgenommen. Der Schiedsrichter kommt aus Schottland und er wird dann jetzt das Signal geben, dass dieses Gedränge ausgeführt wird. Das Gedränge, der Ball wird eingeworfen von Sean Armstrong. Das Gedränge hält gut dagegen der deutschen Mannschaft. Sehr, sehr gut aufgenommen.
Das war sauber.
Die deutsche Mannschaft kann jetzt die ersten Pässe über die Außenposition nehmen. Harris Aunala hat den Ball und ist jetzt auf der 10-Meter-Linie in der eigenen Hälfte, ist er gestoppt worden. Jetzt hat Sean Armstrong wieder den Ball, versucht dann jetzt über die großen Jungs zu gehen, unter anderem über Jared Ailes, der seinen ganzen wuchtigen Körper damit reinbringt. Aber dann Ballverlust der deutschen Mannschaft. Und jetzt haben die Spanier den Ball und versuchen ihrerseits jetzt den Ballvortrag durchzuführen. Jetzt haben die Spanier in der Hälfte der deutschen Mannschaft den Ball. Das war ein Ballverlust, der eventuell den Deutschen teuer zu stehen kommen könnte. Die Spanier jetzt
Überzahl auf der linken Seite.
Überzahl auf der linken Seite, aber dann geht der Ball ins Aus. Das war ein Handling-Fehler der Spanier. Und damit gibt es Gasse für das deutsche Team. Und der Sparber wird, Mika Tjumenev, Entschuldigung, wird jetzt den Ball eingewerfen. Letzte Woche war der Sparber auf der Hakler-Position, hat die Bälle eingeworfen, hat sehr, sehr gut eingeworfen, diese Gassen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie Mika Tjumenev jetzt dann in dieser Gasse funktionieren wird.
Die Gasse von den Spaniern erobert.
Und damit dann gleich Ballbesitz für die Spanier zwischen 10-Meter-Linie und 22-Meter-Linie in der Hälfte der Deutschen. Jetzt geht's wieder über die dicken Jungs. Die versuchen dann den Ballvortrag nach vorne zu bringen. Und jetzt geht es über die Außen. Jetzt gibt es eine Überzahl. Durch die Mitte geht der Spanier durch, aber die Deutschen sehr aufmerksam im Moment in der Verteidigung. Wenige Meter nur Raumgewinn. Aber jetzt ist sehr, sehr viel Raumgewinn für die Spanier. Ein Durchbruch ist geschehen und die Deutschen haben jetzt Mühe, zwischen 22 Meter und 5 Meter Linie das offene Gedränge dann aufzuhalten, das Paket aufzuhalten. Und jetzt kommen die Spanier durch an der Seitenlinie und haben nur noch 5 Meter vor sich. Und können jetzt die nächste Angriffsphase eröffnen. Jetzt versuchen sie wieder, Überzahl zu erreichen. Die Deutschen sind überhaupt noch nicht aufmerksam in der Verteidigung. Jetzt gab es ein gutes Tackle, aber die nächste Angriffsphase, der Spanier läuft.
Unsauber.
Unsauberer Pass der Spanier, aber die kommen jetzt wieder weiter durch. Sind jetzt nur noch 2 Meter oder 3 Meter vor dem Mahlfeld der deutschen Mannschaft und versuchen jetzt den Versuch zu legen. Die Deutschen legen sich oder werfen sich mit allem rein, was sie da im Moment haben und versuchen den Versuch aufzuhalten. Aber es wird sich nur noch wohl um Sekunden handeln, bis der Versuch dann angezeigt worden ist vom Schiedsrichter.
Muss sich der Schiedsrichter anschauen, ob der Ball gelegt ist oder nicht. Sieht er den Ball überhaupt? Der Ball ist spielbar, okay?
Der Ball ist spielbar, aber er ist im Moment noch nicht über dem Mahlfeld, über der Mahllinie. Die deutsche Mannschaft im Moment noch in der Abwehr, aber tatsächlich nur 2 Meter vor dem Feld. Und jetzt gab es nochmal 2, 3 schnelle Pässe nach außen. Und die Deutschen versuchen mit Unterzahl dann noch den Versuch aufzuhalten. Aber jetzt kommt der Versuch von spanischen Nummer 15. Bradley Dean Linklater ist der Schlussmann. Der Spanier, der für das 5:0 sorgt. Sehr, sehr unaufmerksam in der Verteidigung, beziehungsweise sind sehr beschäftigt worden.
Ich wollte gerade sagen, die deutsche Verteidigung, die so ein bisschen überfordert aussah, jetzt in dieser langen Angriffssequenz der Spanier.
Sean Armstrong holt sich jetzt auch nochmal die ganzen Jungs zusammen und erzählt ihm, was er gesehen hat, was sie besser machen müssen. Und jetzt gibt's den Versuch der Erhöhung.
Oder quasi von der Seitenlinie.
Genau. Ganz, ganz weit außen. Bradley Linklater wird dann jetzt auch die Erhöhung legen. Oder die Erhöhung versuchen. Und dann versuchen auf 7:0 zu erhöhen. 5:0 steht es für das spanische Team. Es sind nur wenige Minuten bislang gespielt. 4:22 bislang gespielt. Das war ein sehr schneller Versuch für die Spanier. die aber begünstigt durch einen Ballverlust der Deutschen waren. Die Gasse ging verloren und danach...
Und davor schon der Ballverlust von Sean Armstrong.
Genau. Bradley Linklater ist jetzt in der Konzentrationsphase Richtung Erhöhung. Alles ruhig hier im Publikum. Läuft an und die Erhöhung ist gut. Sehr, sehr gut gelegt von Bradley Linklater. Und damit steht es 7:0. Und das ist der wohl schlechteste Start, den sich das Team von Coro Sportkita hätte vorstellen können. Sehr, sehr schnell überrumpelt worden. Und jetzt heißt es dagegenhalten und dieses 0:7 dann möglichst schnell auszugleichen.
Auf der anderen Seite, solche schnellen Aktionen haben wir gegen Rumänien auch gesehen. Die deutsche Nationalmannschaft hat dann geschafft, sich zu fangen. Mal sehen, jetzt wäre es wichtig, vor allen Dingen, wenn man an den Ball kommt, auch ihn etwas länger zu halten und nicht sofort durch einen eigenen Fehler wieder abzugeben.
Kurzer Ankick nur von Rainer Parkinson. Die Spanier haben den Ballbesitz übernommen. Das war der Versuch der deutschen Mannschaft, dann den Ballbesitz zu behalten nach dem Ankick. Aber jetzt sind die Spanier schon wieder über ihre schnellen Leute, über ihre schnellen Außen, dann im Vorwärtsgang, sind jetzt auf Höhe der Mittellinie und haben jetzt sehr, sehr viel Platz.
Vorball, Vorwärtspass.
Können Meter machen, aber dann gibt es den Vorball. Gibt es noch ein kleines Tête-à-Tête zwischen Sean Armstrong und einem spanischen Gegenspieler, aber dann umarmen sich schon wieder alles wieder ausgeräumt und jetzt gibt es Gedränge für das deutsche Team ziemlich direkt auf Höhe der Mittellinie in der Hälfte der spanischen Mannschaft zwischen 10 Meter Linie und Mittellinie. Und das erste Gedränge sah gut aus für das deutsche Team.
Dann sehen, ob sie das bestätigen können, den Eindruck. Und vor allen Dingen, ob sie danach den Ball sauber halten können. Das ist ja die große Herausforderung.
Volles Haus hier in Köln-Höhenberg. Es passen 8.000 Zuschauer hier rein. Es könnte sein, dass diese 8.000 fast geknackt sind. Jetzt das Gedränge. Sean Armstrong wirft den Ball ein. Auch jetzt hält das deutsche Team wieder gut dagegen. Aber jetzt ist kurz
das Gedränge dreht sich.
Gedreht. Aber Sean Armstrong hat den Ball. Und jetzt versucht er Tempo aufzunehmen. Rainer Parkinson mit dem hohen Kick in die Hälfte der Spanier. Sauber aufgefangen.
Und Marc. Der Kick war 5 bis 7 Meter zu lang. Und da der Ball dann innerhalb der 22 aus der Luft gesichert wurde, geht es weiter mit dem Freistoß.
Der wird in die Hälfte der deutschen Mannschaft gesetzt. Und dort wird es dann die Gasse geben. Innerhalb der eigenen Hälften noch der Spanier wird es die Gasse geben für das deutsche Team. Und Mika Tiumene versucht jetzt, dann die Gasse wieder zu werfen. Die erste Gasse ist verloren gegangen für das deutsche Team.
Ja, und jetzt hat man sich ein bisschen festgesetzt in der Hälfte der Spanier. Aber man hat gesehen, sobald sie am Ball sind, das ist sofort brandgefährlich.
Mika Tiumenev jetzt mit dem Gasseneinwurf, ist gefangen worden, sauber gefangen worden von Sebastian Ferreira. Jetzt versuchen die Deutschen ins Paket zu kommen und dann wirklich nach vorne zu schieben. Das schaffen sie auch. Diverse Meter sind jetzt schon auf der 10-Meter-Linie der Spanier. Es war ein sehr, sehr gut angesetztes Paket. Jetzt heißt es, den Ballbesitz zu wahren und dann Sean Armstrong wieder ins Spiel bekommen zu kriegen. Die Deutschen immer noch im Ballbesitz. Sean Armstrong kann jetzt die nächste Phase eröffnen. Und jetzt gibt es wieder den kurzen Kick von Rainer Parkinson nach außen. Auf die 14, auf Bastian Himmer, der den Ball versucht hat zu sichern. Und das hat er auch geschafft. Die Deutschen nach wie vor im Ballbesitz. Erste gute Aktion gleich von Bastian Himmer. Und jetzt versucht dann Marcel Kutzier dann auch nach vorne zu kommen und versucht Meter zu machen. Jetzt die nächste Phase von Sean Armstrong eingeleitet. Parkinson gibt den Ball weiter in die zweite Reihe. Aber dort wird Eric Marx wird sofort gestellt. Aber die Deutschen nach wie vor im Ballbesitz. Und Deutschland hat Vorteil. Jetzt versucht man ein bisschen was zu planen, aber Vorball. Dann gibt es einen Vorball und dann wird der Vorteil jetzt aber ausgespielt und jetzt sollte es einen Strafkick oder ein Gedränge zugunsten oder einen Freikick für das deutsche Team geben. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt auf die Stangen kickt, oder? Ja.
Ja, tut man auch, ja.
Rainer Parkinson hat schon angezeigt.
Also den Strafkick gibt es für eine Abseitsposition eines Spaniers, in den Sean Armstrong gerannt ist, weil er halt im Abseits stand. Deshalb kam sofort der Vorteilsarm raus. Und das ist jetzt fast gegenüber von den Stangen, also leicht nach links versetzt, aber aus circa 30 Metern. Das sind 3 Muss-Punkte.
Das ist eine Standardsituation, es ist bestes Wetter, also es ist auch nicht irgendwie, dass es windstill ist oder so. Rainer Parkinson jetzt erst mit dem Versuch hier auf 3:7 zu verkürzen mit dem Strafkick.
30 Meter halb linke Position für ihn. Er ist Rechtsfuß, also sollte auch hier alles in Ordnung sein. Anlauf.
Kick in der Luft und gut. Funktioniert.
7:3 steht es nur noch für das spanische Team. Rainer Parkins in der letzten Woche gegen Belgien fast unantastbar war bei den Kicks. Sämtliche Erhöhungen hat er auch durch die Mahlstangen geschossen. Also der ist in einer richtig guten Kickform und hat jetzt für das 3:7 gesorgt. Und jetzt auch ein bisschen für Entlastung gesorgt. Das deutsche Team hat jetzt so ein bisschen Luft geholt auch.
Ja, man hat die Spanier zu einem Fehler gezwungen. Also nach der ersten schnellen Phase da, wo Deutschland überrannt wirkte, war das jetzt wichtig, nicht nur den Ball zu halten, sondern auch Punkte zu holen. Und jetzt ist man an der eigenen 22, hat den Ball nach dem Ankick und muss schauen, dass man aus dieser Situation sauber wieder rauskommt.
Jaco Otto hatte den Ankick gefangen und ist jetzt im offenen Gedränge. Jetzt geht es darum, wer hat Ballbesitz, aber Rainer Parkinson hat den Ball und kann den Entlastungskick setzen. Da ist noch ein Spanier dran gekommen.
Kommt nicht ins Aus.
Geht nicht ins Aus. An der Mittellinie fangen die Spanier diesen Ball wieder auf und versuchen jetzt ihrerseits wieder Tempo aufzunehmen. Und mit diesem Tempo hatten die deutsche Mannschaft sehr, sehr viele Probleme. Jetzt ist die spanische Mannschaft wieder im Ballbesitz und hat gleich mit einem kurzen, ausgeführten Strafkick dann wieder Tempo aufgenommen. Sie machen es über Tempo und haben jetzt den Durchbruch wieder und können fast durchlaufen, aber da gibt es die Strafsituation vom spanischen Schiedsrichter angezeigt und deswegen ist das Spiel wieder unterbrochen.
Der Schiedsrichter ist Schotte. Nicht ja. Spanier, bevor sich irgendwelche Leute wundern.
Nein, der Schiedsrichter ist Schotte, natürlich. Mr. Litten heißt er.
Lloyd Litten, genau. Die Spanier entscheiden sich auch aus. Der erste Strafkick war, weil ein Tackler sich nicht rausbewegt hat aus dem, also nicht vom getackelten Ballträger wegbewegt hat. Und der zweite war dann, weil bei Ausführung des Strafkicks die Deutschen nicht 10 Meter entfernt waren.
Genau. Und deswegen gibt es jetzt Strafkick für die Spanier. Bradley Linklater hat sich den Ball schon zurechtgelegt. Hat auch ungefähr 35 Meter zu überqueren aus halb rechter Position.
Und aber auch das relativ zentral eigentlich. Auch das für einen erfahrenen Kicker normalerweise kein Problem.
Und er könnte dann jetzt auf 10:3 erhöhen. Das sind 12 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Sehr, sehr viel Action. Aber die Spanier machen einen verdammt guten Eindruck, wenn sie das Tempo aufnehmen können. Konzentrationsphase jetzt noch von Linklater. Lange Konzentrationsphase von Linklater. Und jetzt der Anlauf und der Kick. Und der ist zentral durch die Stangen gegangen. Und damit steht es 10:3 für das spanische Team. Sie haben also den Strafkick der Deutschen quasi wieder ausgeglichen und führen mit ihrem Versuch plus Erhöhung. Und führen damit 10:3. Was ich eben gesagt habe, wenn sie Tempo aufnehmen, haben sie im Moment tatsächlich große Vorteile. Und da sehen die Deutschen im Moment noch so ein ganz kleines bisschen verloren aus.
Ja, im Augenblick hat man das Gefühl, dass es mehr als zwei Weltranglistenpositionen sind, die Deutschland und Spanien trennen.
Wir haben es eben gesagt in der Anmoderation, die Franzosen mit 14 Spielern, die in Frankreich ihr Geld verdienen als Profis tatsächlich. Und Frankreich ist ja nun nicht irgendeine Liga.
So, und jetzt ist der Kick direkt ins Ausgegangen, der Ankick. Deshalb gibt es jetzt den Einwurf, Gedränge an der Mittellinie. Und das sind halt die Fehler, die nicht passieren dürfen.
Genau. Rainer Parkinson mit seinem Ankick, der direkt ins Ausgegangen ist. Und damit jetzt wieder der Ballbesitz für das spanische Team plus Gedränge. Und die deutsche Mannschaft sah gut aus bei den ersten beiden Gedrängen und trotzdem sind das die Fehler, die nicht passieren dürfen, weil die Spanier jetzt quasi 20 Meter ohne in irgendeiner Weise Gegnereinwirkung zu haben, dann schon überwinden konnten hier.
Ja, gute 20 Meter.
Jetzt gibt es nochmal eine lange Phase, wo sich die beiden Mannschaften aufstellen zum Gedränge. Wie gesagt, die deutsche Mannschaft sah gut aus beim Gedränge bislang. Jetzt das erste Gedränge zugunsten der Spanier. Auch hier hält die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut entgegen. Aber jetzt haben die Spanier wieder Tempo aufgenommen und können dann wieder mehrere Meter machen über Guillaume Rouet, der auch in Frankreich sein Geld verdient. Und die Spanier machen weiter, aber dann gibt es einen Handling-Fehler. Und dann müssen die Spanier erstmal wieder versuchen, überhaupt in den Rhythmus zu kommen. Und das müsste der Ballverlust gewesen sein. Und dass die deutsche Mannschaft sich den Ball...
Gedränge Deutschland.
Den Ball erobert hat. Sehr, sehr gute Tacklings von der deutschen Mannschaft, die tatsächlich dann dafür gesorgt haben, dass die Spanier in diesem Fall den Ball verloren haben, mit einem Vorball dann zu einer Strafe gekommen sind. Und das heißt Gedränge für das deutsche Team nahe der Mittellinie, innerhalb der deutschen Hälfte, 10 Meter Linie auf der Seite der deutschen Mannschaft.
Timeout, weil ein deutscher Spieler verletzt ist. Am Oberschenkel anscheinend wird da gearbeitet.
Müsste Jaco Otto sein oder ist das Mika Chemenev?
Das ist nicht, das ist die 1, oder?
Das ist
Norstadt.
Julius Norstadt ist das, genau. Aus der ersten Reihe.
Nein, man hat schon das Gefühl, dass die deutsche Verteidigung jetzt nach einer Viertelstunde Spielzeit so langsam ins Spiel findet.
Ja. Also sie haben sich ein bisschen überrumpeln lassen die ersten 10 Minuten, aber jetzt kommen sie so langsam wieder rein. Jetzt gibt es dann auch noch angeregte Diskussionen innerhalb des deutschen Teams. Jetzt gibt es das nächste Gedränge.
Für Julius Norstadt geht übrigens weiter. Wenn es natürlich im Oberschenkel zieht, ist ein Gedränge direkt drauf. Genau das Richtige. Also schauen wir jetzt auf die linke Seite des deutschen Gedränges. Da könnte es jetzt ein bisschen schwächeln. Der stellt sich auch schon leicht quer rein.
Mika Tumenev, Sammy Füchsel und Julius Norstadt sind in der ersten Reihe dieses Gedränges jetzt hier. Sean Armstrong hat den Ball, kann ihn jetzt einwerfen. Das Gedränge steht wieder recht gut. Auch jetzt dreht es sich wieder. Aber die deutsche Mannschaft hat den Ball.
Und die interessante Geschichte ist, es hat sich mit dem Uhrzeigersinn gedreht. Das heißt, die Seite von Norstadt hat geschoben.
Also können wir sagen, dass der Oberschenkel noch hält von Julius Norstadt. Strafkick für das deutsche Team jetzt innerhalb der eigenen Hälfte. Und jetzt hat Rainer Parkinson die Chance, vielleicht dann in die 22-Meter-Linie reinzukommen von den Spaniern, aber das hat er nicht ganz geschafft. Der Ball geht ungefähr zwischen 10-Meter-Linie und 22-Meter-Linie ins Aus und dort gibt es dann jetzt Gasse für das deutsche Team.
Und die Kräfte, die beim Gedränge wirken, sieht man immer da an den Kampfspuren im Rasen. Finde ich immer beeindruckend, wenn da eine Tonne in jede Richtung schiebt.
Es haben sich jetzt schon zwei wirklich, wirklich tiefe, tiefe Felder hier herausgestellt. Es hat die ganze Woche in Köln geregnet. Nur gestern und heute ist es wirklich sehr schönes Wetter. Die Gasse sehr, sehr gut gefangen worden von Eric Marx. Und jetzt versucht man wieder ins Paket zu kommen. Aber Der Ball ist davor liegen geblieben. Und jetzt Sean Armstrong, 5 Meter vor der 22-Meter-Linie, versucht er jetzt wieder in die Meter zu kommen. Eric Marx hat dann nur einen halben Meter geschafft. Und jetzt versucht Sean Armstrong die nächste Angriffswelle zu starten. Die nächste Angriffsphase, die geht über Julius Norstadt. Auch der schafft nicht viel. Jetzt versucht man wieder Tempo aufzunehmen über die Außen. Und dann hat aber Harris Aunala hat den Ball verloren. Vorball, Ballbesitz für das spanische Team. Und jetzt wieder der Ballverlust, der ärgerliche Ballverlust. Und jetzt versuchen die Spanier wieder Tempo aufzunehmen. Werden aber jetzt gestellt. Und jetzt haben die Deutschen wirklich aufmerksam dann den spanischen Angreifer gestellt. Jetzt die nächste Angriffsphase. Auch hier Jamie Murphy ist sehr, sehr aktiv dann jetzt dabei, um dann in der Verteidigung dabei zu sein. Jetzt Sean Armstrong wirft sie ins nächste Tackle. Man versucht alles, um die Spanier am Tempo aufnehmen zu hindern.
Und das ist das, was in den ersten 10 Minuten nicht funktioniert hat und was jetzt besser ist. Und jetzt zwingt man die Spanier zum Befreiungskick. Das war jetzt gut.
Rainer Parkinson hat ihn aufgefangen und versucht jetzt seinerseits Meter zu machen. Jetzt gibt's den kurzen Kick nach vorne und da ist er gesperrt worden von einem gegnerischen Spieler. Deswegen gibt's hier ein bisschen Aufruhr. Er beschwert sich ja nochmal beim Schiedsrichter.
Und jetzt gibt's einen Straftritt für Deutschland, nicht wegen der Aktion, sondern ja, jetzt gibt's wieder diese Szene wie gegen Belgien, dieses Gerangel nach den Pfiffen des Schiedsrichters. Achso, genau, das war der Verteidiger, der nicht auf seinen Füßen stand, als er versucht hat, in den Ruck reinzugreifen. Man darf sich rüberlehnen, aber man muss auf beiden Füßen stehen. Man darf sich nicht rüberlehnen und dann mit den Knien irgendwie sich abstützen oder so. Man muss wirklich auf beiden Füßen stehen.
So viele Metaphern auch fürs Leben, die das Rugby liefert. Strafkick jetzt für das deutsche Team zwischen 10 Meter Linie und der Mittellinie in der spanischen Hälfte. Und Rainer Parkinson hat sich jetzt auch schon wieder hingestellt, um diesen Straftritt selber zu treten. Und wie gesagt, er hat großes Selbstbewusstsein. Die Kicks in den letzten Spielen sind extrem gut gelaufen. Es ist windstill, es ist bestes Wetter hier in Köln. Und deswegen sieht er sich als sehr, sehr positiv, diesen Kick auch zu treten.
Aber in Offenbach war einer relativ kurz, das weiß ich noch. Aus so einer Distanz.
Das war im Spiel gegen Rumänien.
Gegen Rumänien, genau.
Gegen Belgien war er fehlerlos. Und jetzt Anlauf von Parkinson. Der Kick kommt auf die Stangen. Der hat die richtige Länge. Und er geht durch.
Oder? Nee, links vorbei.
Links vorbeigegangen, ist nicht durch die Mahlstange gegangen. Also es gibt nicht die Verkürzung auf 10-6.
Na, unter der, mal unter der Stange durch, okay.
Die Spanier haben den Ball tot gemacht und haben dann jetzt von der 22-Meter-Linie dann das Spiel wieder eröffnet. Die Deutschen haben den Ball. Jared Ailes versucht jetzt seinerseits wieder Meter zu machen. Jared Ailes, der so gut gespielt hat, auch gegen Belgien. Jetzt die nächste Angriffsphase der Deutschen. Rainer Parkinson hat auf Julius Nostadt abgeliefert, beziehungsweise Mitka Tjomenev. Jetzt die nächste Phase der Deutschen. Oh. Starkes Tackling der Spanier. Die Deutschen versuchen dagegen zu halten. Parkinson hat den Ball. Über Ferreira geht der Ball jetzt. Ferreira hat jetzt tatsächlich jetzt mal einen kleinen Durchbruch geschafft. Jetzt haben die Deutschen Durchbruch geschafft. Julius Nostadt wird aber getackelt zwischen 10-Meter-Linie und Mittellinie in der Hälfte der Spanier. Gute Angriffsphase.
Die Spanier, die gerade einer weniger sind, weil Fabian Perrin mit Nackenschmerzen liegen geblieben ist.
Haben jetzt aber wieder den Ballbesitz und können den Entlastungskick spielen direkt in die Hälfte der deutschen Mannschaft, die den Ball tot machen, weil, wie gesagt, da ist ein
und da wird gerade auch stabilisiert am Nacken und wird am Halswirbel gearbeitet. Also in dieser Kollision, die wir angesprochen haben, dieses harte Tackle, da hat er einen an den Nacken bekommen.
Da kümmern sich jetzt gerade drei Ärzte bzw. Physiotherapeuten um.
Und jetzt wird schon Hilfe von außen dazu gerufen. Hat sich sofort an den Hals gehalten und ist dann sofort nach hinten gekippt. Und jetzt kommt doch schon direkt die Nackenstütze. Das heißt, es wird für ihn wahrscheinlich nicht weitergehen. Fabian Perrin, außen Dreiviertel.
Also, Spiel gestoppt im Moment. Steht 10-3 für...
Obwohl, nee, 13 ist Innendreiviertel, ne?
Ja. Ja.
Ich muss mich dran gewöhnen, diese ganzen Begriffe auf Deutsch zu sagen. Ich habe 20 Jahre lang Rugby auf Französisch geschaut.
Was heißt Innendreiviertel auf Französisch?
Ja, trois quarts intérieurs, aber das ist...
Wir haben nicht so viele französisch sprechende Hörer wahrscheinlich. Deswegen...
Und dann gibt's noch die... Genau, die Außen sind die Ailier. Wenn ihr die 12 und, genau. Das wird Ihnen nur in dieser Saison ausgetragen, nicht die vorher mit. Nee, 12 und 13 sind die Centre und genau, und die linken Außenreife und die Außenreife, das sind Ailier, so stimmt's wieder.
Jetzt kommt schon die Trage, also es geht für Fabien Perrin geht's nicht weiter und für ihn wird Thibaut Alvarez kommen mit der Nummer 22.
Also ich nehme an, da geht's doch jetzt um Sichergehen.
Aber in der nächsten Saison, nach In- und Rückspiel mit dieser Saison, dann wird...
Und es ist ja tatsächlich so, und gerade gestern bei den Six Nations, Wales gegen Irland, das sind teilweise typische Spiele in den Six Nations, wenn Wales oder Irland beteiligt sind und wenn die beiden gegeneinander noch schlimmer, da sitzt da als Zuschauer zu Hause und es zieht im Nacken, wie die bei den Einschlägen.
Eine Inselmannschaft aus Ozeanien, so wie Tonga zum Beispiel.
Also, es ist im Moment immer noch gestoppt, aber er steht wieder, tatsächlich. Kann auch den Nacken zu allen Seiten bewegen. Also Rugby-Spieler sind hart im Nehmen, aber
jetzt wird getestet, wie es mit dem Gleichgewicht aussieht. Er sagt, er macht weiter, okay.
Das sah deutlich dramatischer aus, als es jetzt sich tatsächlich ereignet hat, weil jetzt läuft Perrin wieder tatsächlich wie ein junger Spund in seine Position.
Also wir hatten schon alles bereit hier. Wir hatten die Nackenstütze, wir hatten das, wie heißt das Board da?
Die Trage, nicht die Bahre. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder Ankick für das deutsche Team, die ins Auskicken. Und jetzt gibt es auch für der Mittellinie die nächste Gasse. Perrin arbeitet noch an seinem Nacken, aber er scheint tatsächlich jetzt wieder...
Ist noch alles dran.
Ja. Es gibt jetzt die Gasse für das spanische Team. Marco Pinto Ferreira ist der Hakler für die Spanier, der jetzt den Ball wieder einwerfen wird. Die Deutschen haben versucht, die Gasse zu erobern, aber dann gab es
Runtergerissen
von den Deutschen, also gibt es Straftritt für das spanische Team. Und der wird jetzt wahrscheinlich, dieser Straftritt, zur Gasse geschossen, oder? Ja, Linklater guckt noch, ob er eventuell die Länge drauf hat.
Er will kicken auf die Stangen,
ja,
von der Mittellinie.
Tatsächlich. Und er mit viel Selbstbewusstsein.
Das ist jetzt wirklich halbrechte, genau halbrechts.
Halbrechte Position, ungefähr 50 Meter sind es, bis zur Mittellinie.
Ja, und dementsprechend, da es ja versetzt ist, zu den Stangen noch mal ein bisschen mehr, so Der Ball wird jetzt gute 55 Meter unterwegs sein müssen.
Linklater hat den ersten guten Erhöhungskick gehabt, wo er sehr sicher aussah und auch sein Strafkick sah sehr gut aus. Also auch er dürfte das Selbstvertrauen haben. 10:3 steht es für die spanische Mannschaft nach ungefähr 15, 16 Minuten. Das Spiel war jetzt länger unterbrochen wegen der Verletzungssituation von Perrin. Die deutsche Mannschaft hatte in den ersten 10 Minuten große Probleme reinzukommen, aber jetzt sind sie wohl besser im Spiel, aber trotzdem liegen sie mit 3:10 zurück. Lange Konzentrationsphase jetzt wieder von Linklater, der jetzt versucht, von der Mittellinie aus auf die Stangen zu kicken und für die nächsten 3 Punkte der Spanier zu sorgen. Kick kommt, hat die Länge,
aber der geht links vorbei. Geht
links vorbei?
Nee, der ist doch zu kurz.
Unten durch, beziehungsweise zu kurz. Harris Ahunala hat den Ball genommen und hat gleich den Entlastungskick in die Gasse geschossen. Also, gibt es jetzt die nächste Gasse für das spanische Team. Also auch hier wieder der Kick zu kurz. Die beiden Kicker haben sich ein bisschen viel vorgenommen, aber jetzt gab es eine sehr kurze Gasse. Aber der Schiedsrichter hatte noch gar nicht wieder angepfiffen, von daher.
Dürfen Sie nicht, was wird sofort unterbunden. Es gibt die reguläre Gasse.
Es gibt die reguläre Gasse. Ich weiß nicht, ob ihr das über den Stadion spreche, über den Stadion.
Die Spanier wollen, die Deutschen wechseln. Sean Armstrong geht runter.
Tim Menzel kommt für Sean Armstrong. Oh, das muss aber auch eine Verletzung gewesen sein. Auf jeden Fall sehr, sehr frühe Auswechslung der deutschen Mannschaft. Sean Armstrong, der so gut gespielt hat gegen Rumänien und Belgien. Und jetzt die Spanier wieder in einer sehr, sehr guten Situation, aber dann ein Vorball der Spanier. Und jetzt gibt es die nächste Strafe.
Die deutsche Nationalmannschaft ausgewechselt. Ausgeschieden mit der Nummer 9 Sean Armstrong.
Wir werden das in der Halbzeit eruieren, was mit Sean Armstrong passiert ist. Aber dass er tatsächlich so früh ausgewechselt worden ist, das ist kein gutes Zeichen. Wahrscheinlich eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass jetzt Tim Menzel dann im Spiel ist und jetzt im Gedränge dann auch den Einwurf übernimmt.
Vielleicht nimmt die halt auch ein paar Optionen in der zweiten Halbzeit weg.
Also Tim Menzel jetzt mit dem Einwurf zum Gedränge. Und da muss das Gedränge nochmal.
Das kommt hoch, bevor es wirklich losgegangen ist. Schiedsrichter unterhält sich mit den Haklern.
Die hakeln sich jetzt nochmal unter. Jetzt gibt es die nächste Vorbereitung auf dieses Gedränge. Auf Höhe der 22-Meter-Linie innerhalb der deutschen Hälfte. Das deutsche Gedränge, Tim Menzel wird es jetzt zum ersten Mal einwerfen, nachdem er jetzt vor wenigen Sekunden für Sean Armstrong eingewechselt worden ist. Jetzt hält das deutsche Team wieder sehr, sehr gut im Gedränge dagegen. Tim Menzel bekommt den Ball. Es hat sich überhaupt nicht bewegt, dieses Paket des Gedränges. Aber jetzt der Entlastungskick von Rainer Parkinson geht ins Aus auf Höhe der Mittellinie beziehungsweise auf der 10-Meter-Linie und dort gibt es die Gasse für das spanische Team.
Bisschen Aufregung im Publikum, weil der Ball vom Dach wieder runtergeprallt kam, direkt in die Zuschauerränge.
Wieder der Befreiungsschlag für Deutschland, aber wieder spanischer Einwurf.
Und da heißt es halt da, jetzt aus dieser Situation rauszukommen und das Spiel wieder in die spanische Hälfte zu verlagern.
Im Moment auf der 10-Meter-Linie der deutschen Hälfte ist das Spiel und jetzt die Spanier wieder mit ihrer Gasse und haben sie sehr, sehr schnell abgegeben und können wieder Tempo aufnehmen. Die Deutschen sind aber jetzt aufmerksamer wieder in der Verteidigung. Das haben sie in den ersten 10 Minuten überhaupt nicht hinbekommen. Jetzt wieder das nächste Tempo von dem spanischen Hakler von Marco Pinto Ferrer, der versucht Meter zu machen. Jetzt kommt aber der Durchbruch von Jordi Schorbert, der jetzt versucht nach vorne zu kommen, auf Höhe der 10-Meter-Linie schon ist, beziehungsweise auf der Höhe der 5-Meter-Linie schon ist, innerhalb der deutschen Hälfte.
Die Vorteil angezeigt.
Vorteil für das spanische Team angezeigt. Jetzt versuchen ein bisschen mal zu tricksen und können nach außen werfen. Dort werden sie aber gestellt und jetzt wieder die nächste Phase. Die Deutschen halten jetzt dagegen, aber im Moment noch der Vorteil, der für die Spanier gilt. Noch immer gilt der Vorteil für das spanische Team. Und sie versuchen noch weiter nach zu vorne zu kommen. Aber die Deutschen jetzt in der Abwehr sehr aufmerksam konnten die Spanier nach hinten drängen. Und jetzt gab es den kurzen Strafkick. Und da waren die Deutschen unaufmerksam. Und jetzt haben die Spanier auf der Höhe der Mahlstangen die Möglichkeit, jetzt durchzukommen. Aber auch hier die Deutschen wieder aufmerksam. Und jetzt sind sie aber in Unterzahl. Und jetzt können sie durchgehen. Und da kommt der Versuch von Silvio Castiglioni Algoritz, der auf 15:3 erhöht. Da waren die Deutschen tatsächlich unaufmerksam bei dem sehr, sehr kurz ausgeführten Strafkick. Da wurden sie komplett überrumpelt.
Das ist vielleicht noch die mangelnde Erfahrung auf dem Level. Die Deutschen spielen jetzt im dritten Jahr in dieser 1, weniger so in dieser Liga direkt unter den Six Nations. Die Spanier sind da schon ein bisschen erfahrener. Wir haben es ja anfangs thematisiert. Die Spanier spielen auch zahlreich in Profiligen in Frankreich. Und das war jetzt so eine typische Szene, wo die Deutschen erst ein Foul verursachen, dann zweites und dann gar nicht auf der Höhe des Geschehens sind. Das spielen die Spanier schon und wären ja eigentlich fast da schon direkt ins Mahlfeld gekommen. Und dann zwei Phasen weiter war es dann geschehen.
15:3 steht es jetzt. Die Erhöhung von Linklater sollte tatsächlich kein Problem sein, da er relativ zentral auf die Stangen kickt. Und es ist auch gut. Kein Problem. Es steht 17:3. Es sind ungefähr 25 Minuten jetzt im Moment gespielt. Und man merkt, das spanische Team, diese Führung ist auch in der Höhe verdient im Moment.
Ja, Deutschland, ein, zwei Entlastungsangriffe. Einen damit gekrönt, dass es drei Punkte gab. Der zweite, da war der Kick dann zu kurz. Aber ansonsten, man leidet in der Verteidigung. Man hatte zwischendurch 10 Minuten, wo man gut mitgehalten hat. Aber das ging jetzt wieder viel zu schnell.
3:17 jetzt aus der Sicht der deutschen Mannschaft. 27 Minuten sind gespielt. Jetzt der lange Ankick mal wieder von Rainer Parkinson in die Hälfte der Spanier. Aber da hat der Spanier einen Händlingsfehler. Die Deutschen bleiben im Ballbesitz und sind jetzt innerhalb der 22-Meter-Linie jetzt schon der Spanier. Und Sebastian Ferreira jetzt auch mit dem Handlingfehler, aber Jamie Murphy ist aufmerksam gewesen und die Deutschen bleiben weiter im Ballbesitz, aber jetzt Vorball vom deutschen Team und die Spanier jetzt wieder im Ballbesitz. Jetzt müssen die Deutschen sehr, sehr kämpfen, um den Ball sich wieder zu erkämpfen. Sebastian Ferreira hat das gemacht und hat dafür gesorgt und versucht jetzt dann wieder für Entlastung zu sorgen. Und da ist jetzt Marcel Kutzier, der jetzt versucht, wieder Meter zu machen. Jared Ailes über die Außenlinie versucht, nach vorne zu kommen. Das Spielgeschehen jetzt wieder innerhalb der deutschen Hälfte zwischen 10-Meter-Linie und 22-Meter-Linie. Nächste Phase. Jetzt geht Julius Nostadt wieder rein in dieses Gedränge, beziehungsweise dieses offene Gedränge. Und Tim Menzel versucht jetzt die nächste Phase zu eröffnen. Aber gibt es den Entlastungskick von Rainer Parkinson in die Hälfte der Spanier. Jetzt gut aufgefangen worden, aber auch sehr gut getackelt worden. Und jetzt gibt es den Ballverlust. Die Spanier müssen tief in ihre eigenen Hälfte, müssen jetzt weiter nach vorne kommen, werden dann auch schon wieder getackelt. Und das Spielgeschehen ist jetzt wieder verlagert worden in die spanische Hälfte auf der Höhe der 22 Meter.
Vorball. Mal wieder angezeigt durch die Deutschen und jetzt ist abgebrochen, weil der Ball tot ist. Und es geht zurück an den Punkt des Vorballs. Also was für uns erstmal aussah wie ein Problem mit der Aufnahme durch den Spanier, war wohl ein Ballwegschlagen eines Deutschen. Und wir haben wieder verletzte Spieler.
Das Spielgeschehen aber in der Hälfte jetzt der Spanier. Da haben die Deutschen tatsächlich mal.
Ach, das ist wieder aufgepasst. Unser Freund
Fabio Parra.
Nee, das ist sein deutscher Counterpart in Sachen Verletzung Nostadt.
Julius Nostadt, auch er wird wieder an der Schulter behandelt.
Gut, ein Schmerz ersetzt einen anderen, ne? Und jetzt ja. Vor allem, jedes Mal, wenn er behandelt wird, er darf direkt wieder ins Gedränge.
Aber die zweite Auswechslung jetzt kurz vor der ersten Halbzeit, vor Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, wäre schon bitter für das deutsche Team. Sie sind besser besetzt als noch in den letzten Jahren, aber so ganz die ganze Tiefe ist halt noch nicht da. Es gibt halt auch sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle, wenn man an Michael Poppenmeier denkt zum Beispiel.
Und zwei, die in Frankreich spielen, die keine Freigabe bekommen haben, wie zum Beispiel Damien Tussaud, der wäre jetzt im Gedränge ganz wichtig.
Genau. Chris Hilsenbeck ist der Zweite, der keine Freigabe hat.
Denn Castres spielt dann, genau, Hilsenbeck spielt in Colomiers in der zweiten Liga, in der Pro D2. Beide haben keine Freigabe bekommen. Bei beiden merkt man, dass der deutsche Verband ein bisschen genervt ist, dass sie keine Freigabe bekommen. Aber lässt sich nicht ändern.
Gedränge jetzt zugunsten der Spanier auf Höhe der 10-Meter-Linie in ihrer eigenen Hälfte. Das Gedränge bewegt sich überhaupt wieder nicht. Die Deutschen wirklich ausgeglichen dort. Aber dann gibt es wieder viel, viel Tempo von den Spaniern, die einen kurzen Kick, einen Dropkick setzen. Dann aber Harris Aunala ist dann aufmerksam und hat dann den Pass verpasst und wird jetzt getackelt auf Höhe der 22-Meter-Linie. Kann den Ball dann jetzt freigeben. Und Tim Menzel hat die nächste Möglichkeit der Phase und sorgt gleich für den Entlastungskick. Auf Höhe der Mittellinie jetzt die Spanier wieder im Ballbesitz. Wieder gutes Tackling von Jaco Otto, der Defensive sehr, sehr aufmerksam ist. Aber jetzt wieder sehr viel Tempo von den Spaniern. Wieder über Linklater geht es. Und die Deutschen haben wieder Probleme, hier den Zugriff zu bekommen. Wieder die nächste Phase. der Spanier. Jetzt sind die Deutschen wieder besser dabei, aber das Spielgeschehen findet jetzt schon statt zwischen 22-Meter-Linie und 10-Meter-Linie. Die Spanier mit vielen, vielen kurzen Offloads und kleinen Pässen, die die Deutschen immer wieder aus dem Konzept bringen. Und so können sie dann Meter machen. Und so sorgen sie im Moment dafür, dass die Deutschen sehr, sehr viele Probleme haben. David Howarth war das gerade mit einem kleinen Durchbruch innerhalb der 22-Meter-Linie. Jetzt schon wieder sehr viele kurze, gute Pässe. Und die Deutschen haben große, große Probleme, im Moment dahinterherzukommen. Das Spielgeschehen jetzt wieder innerhalb der 22-Meter-Linie auf Höhe oder in der deutschen Hälfte. Und die Deutschen versuchen sich mit allem, was sie haben, dagegen zu stemmen. Aber mit dem Tempo sind sie im Moment tatsächlich ein ganz kleines bisschen überfordert.
So, Deutschland stellt sich neu auf der rechten Seite. Aber da brechen die Spanier wieder durch. Und man ist wieder einen Meter vor dem Mahlfeld. Na?
Und jetzt?
Das reicht noch nicht. Halber Meter. Mal aufgenommen, durchgetaucht, aber auch das ist noch zu kurz.
Immer noch einen Meter ungefähr vor dem Mahlfeld der deutschen Mannschaft, der Ball im Moment. Die Deutschen versuchen verzweifelt dagegen anzukämpfen. Aber jetzt sind sie über dem Mahlfeld und jetzt müssen sie auf den Boden legen, den Ball. Und dann wäre es ein Versuch.
Was hat der Schiedsrichter versucht zu sehen, wo der Ball ist? Und pfeift jetzt ab. Sagt, der Ball ist tot. Und war nicht abgelegt. Geht zurück zur 5-Meter-Linie. Gedränge für Spanien.
Keine schlechte Situation für das deutsche Team, aber die Gefahr ist tatsächlich noch gar nicht gebannt. Kein bisschen.
Nein.
Auf Höhe der 5-Meter-Linie gibt es jetzt das Gedränge für die Spanier. Das deutsche Team tatsächlich überfordert mit dem Tempo der Spanier. Dieses immer wieder schaffen, mit diesen kurzen, mit diesen kleinen Pässen, mit diesen Offloads, dann für Lücken in der deutschen Defensive zu sorgen. Und das machen sie ganz, ganz hervorragend. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Die Spanier tatsächlich klar das bessere Team. 32 Minuten gespielt in dieser ersten Halbzeit. Jetzt gibt es das nächste Gedränge auf Höhe der 5-Meter-Linie in der deutschen Hälfte für das spanische Team.
8 Minuten noch in der ersten Halbzeit.
Stadionsprecher muss jetzt auch so ein bisschen das Publikum animieren, weil die sind auch so ein bisschen eingeschlafen, sind dann tatsächlich auch beeindruckt ob der Leistung der Spanier in dieser ersten Halbzeit. Jetzt ein gutes Gedränge zugunsten der Spanier, die die Mannschaft dann wegdrücken kann, aber dann gibt es den Pfiff vom...
Gedränge hat sich gedreht, Straftritt Spanien, und wenn ich Spanien wäre, ich würde gleich nochmal das Gedränge machen, weil wenn sie so weitermachen, gibt es auch irgendwann den Strafversuch.
Also das nächste Gedränge wieder auf Höhe der 5-Meter-Linie in der deutschen Hälfte.
Und wenn die Spanier gehen wieder ins Gedränge, das ist für mich die in so einem Fall natürlich die logischste Variante.
Wieder muss die deutsche Mannschaft standhalten.
Das geht jetzt auch richtig an die Körner.
Die deutsche Mannschaft wird froh sein, wenn dann gleich zur Halbzeit gepfiffen wird, wenn es nicht zu viel weiteren Schaden gegeben hat durch die spanische Mannschaft. Wieder das Gedränge für die Spanier. Der Ball ist eingeworfen worden. Und jetzt geht das Gedränge Richtung,
dreht sich wieder.
Richtung Mahlfeld der deutschen Mannschaft. Im Moment noch der Ball innerhalb der 5-Meter-Linie jetzt. Und jetzt kommen die Spanier durch und können den Versuch legen. Können sie das? Im Moment noch nicht.
Nee, aber Vorteil. Und der Ball ist tot. Es geht zurück an die Position des letzten Fouls. Das heißt, es geht wieder ein Gedränge an der 5. Wahrscheinlich. Also wenn ich Spanien wäre, ich würde weiter auf Gedränge gehen, weil sie gewinnen ja langsam die Oberhand. Und wie gesagt, wenn weiterhin Fouls passieren, wird irgendwann der Schiedsrichter sagen, dann gibt es ja den Strafversuch. Und dann muss Deutschland auch aufpassen, dass sie nicht irgendwann eine gelbe Karte kassieren. Wenn es weiterhin immer wieder Fouls gibt. Und die Spanier wählen wieder das Gedränge. 34 Minuten 30. Das sind jetzt endlose Minuten für das deutsche Gedränge.
13:17 aus deutscher Sicht in dieser ersten Halbzeit des dritten Heimspiels der Rugby Europe Championship für das deutsche Team. Und im Moment sind sie klar der zweite Sieger in diesem Spiel. Die Spanier jetzt mit dem Gedränge auf der 5-Meter-Linie. Jetzt gibt es die Deutschland-Rufe, jetzt gibt es die Unterstützung durch das Publikum. Das nächste Gedränge wieder sehr
bricht zusammen
von deutschen Team, aber es bricht zusammen.
Aber er hat keinen Schuldigen ausgemacht, er lässt es einfach wiederholen.
Aber die Deutschen gratulieren sich alle gegenseitig.
Der Schiedsrichter wechselt die Seite, will sich das von der anderen Seite mal anschauen. Und das Gedränge ist wahrscheinlich 2 Meter nach innen verschoben, weil an der Stelle, wo sie jetzt mehrfach das Gedränge geschoben versucht haben, da sind sie gleich in der Drainage, wenn es weitergeht.
Viktoria Köln muss ja nächste Woche gegen Alemannia Aachen wieder spielen. Bis dahin muss der Platz wieder in halbwegs spielbarem Zustand sein.
Und die Cologne Crocodiles, das GFL-Team aus Köln, zieht von der Bezirkssportanlage Chorweiler hier rüber ab dem 30. April.
Live auf meinsportradio.de, die neue GFL-Saison übrigens.
Kleiner genau.
Programmtipp hier auch noch.
Es ist ja Frühling, wir merken es, deshalb traue ich mich da noch wieder raus.
Also jetzt noch mal eine kleine Unterbrechung hier. Während wir so plaudern, hat noch keine Aktion wieder auf dem Spielfeld stattgefunden. Das nächste Gedränge findet jetzt statt. Und wie Nicola eben gesagt hat, es wird weiter innen veranstaltet, weil der Platz vorher, weil der jetzt schon arg beansprucht und ramponiert ist. Deswegen das Gedränge jetzt Richtung Mahlstangenweite. Halbrechte Position innerhalb der deutschen 5-Meter-Linie. Wieder die Anfeuerungsklatscher von den deutschen Zuschauern. Es mögen 6.000 Zuschauer sein. Es gab noch ein paar Stehplatztickets vor dem Spiel zu kaufen. Und jetzt das nächste Gedränge. Wieder der Einwurf jetzt von den Spaniern. Die Deutschen halten wieder gut dagegen. Aber jetzt haben die Spanier sehr, sehr schnell aufgenommen und versuchen jetzt durchzukommen. Versuch. Und das können sie auch legen. Jordi Jorba mit dem nächsten Versuch. Und damit steht es 22-3 für das spanische Team. Und mit Erhöhung könnten sie dann auch auf 24-3 erhöhen. Und das sieht tatsächlich jetzt nach etwas anderem aus, als zum Beispiel dieser 18-Punkte-Rückstand gegen Rumänien, wo man immer wieder das Gefühl hatte, ja, das deutsche Team ist im Spiel. Hier werden sie im Moment klar von den Spaniern beherrscht.
Wobei, wenn ich im Rumänien-Spiel einen Punkt nehmen müsste, der das Spiel vielleicht in den Köpfen für Deutschland wieder so bewusst gemacht hat, dann war das dieser Tackle Sekunden vor der Halbzeit, genau. dieser Try-Saving-Tackle.
Genau.
Weil da, wenn die Rumänier da Punkte machen, glaube ich nicht, dass Deutschland das gewinnt. Und
aber
so einen moralischen Punkt, den gibt es halt hier heute nicht.
Genau, diese Aktion hat es halt im Moment noch nicht gegeben für das deutsche Team. Und deswegen, sie sind im Moment klar die unterlegene Mannschaft. Sie liegen mit 3-22 zurück. Gleich wahrscheinlich mit 3-24. Und das ist dann auch, muss man tatsächlich so offen sagen, es ist in der Höhe auch verdient, weil die deutsche Mannschaft hat bislang noch überhaupt keinen Zugriff bekommen auf dieses Spiel.
Und wenn es immer heißt, Band, don't break, kennen wir ja auch von anderen Sportarten. Hier ist es Band und dann das Problem ist halt Endbreak.
Bradley Linklater jetzt wieder mit der Erhöhung, mit dem Erhöhungskick.
Die gleiche Position wie beim ersten Versuch.
Die erste Erhöhung hat er durch die Stangen gesetzt.
Geht links vorbei.
Die zweite geht links vorbei und damit bleibt es beim 22-3 für das spanische Team. Es sind nur noch wenige Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. 37:45 sind vorbei. Also vielleicht jetzt nochmal die Chance für das deutsche Team, sich so ein bisschen Selbstvertrauen zu holen.
Weil und nach Möglichkeit 3 Punkte. Die wären jetzt glaube ich gar nicht so unwichtig. Wenn du das Gefühl hast, du kannst wenigstens hier nochmal ein bisschen die Spanier ärgern in den letzten 3-4 Minuten, bevor zur Halbzeit gepfiffen wird.
Langer Ankick jetzt von Rainer Parkinson. Die Spanier im Ballbesitz, die Deutschen
Vorball,
versuchen
Vorball.
Dagegen vorzugehen. Vorball ist nicht gepfiffen worden, die Spanier im Ballbesitz. Und jetzt versuchen sie, die nächste Phase anzusetzen. Aber die Deutschen setzen sich wieder dagegen. Timo Vollenkemper zum Beispiel, der jetzt das Tackle angesetzt hat. Julius Nostadt auch, der sehr aufmerksam ist. Jetzt gibt es den Entlastungskick der Spanier. Jared Ailes versucht dagegen anzugehen, versucht den Ball zu fangen. Hat er ihn gefangen? Nein, die Spanier sind weiterhin im Ballbesitz. Das war eigentlich eine gute Situation für Jared Ailes, aber war einen Schritt zu spät. Nächste Phase, wieder der Entlastungskick der Spanier, um tief in die Hälfte der Deutschen zu kommen. Tim Menzel hat ihn jetzt aufgefangen und wird jetzt ins Aus gedrückt.
Aber das Problem ist halt, du hast jetzt über 2 Kicks... bist du von der 21 genau. an die gegnerische 22 gekommen und hast jetzt auch noch einen Wurf in der Gasse. Das heißt, das hat vielleicht 30 Sekunden gedauert und du stehst wieder vorm deutschen Mahlfeld. Und das ist halt, also wir haben eben drüber geredet, die Deutschen jetzt in den letzten 2-3 Minuten irgendwas kreieren, wo zumindest du das Gefühl hast, ein gutes Gefühl hast, wenn du die Halbzeit gehst. Es passiert gerade strikt das Gegenteil.
Jetzt wieder die Gasse aufgefangen worden von den Spaniern, die ins Paket gehen und dann jetzt auch wieder mehrere Meter machen können. Die Deutschen schieben alles dagegen, aber im Moment sind die Spanier klar überlegen und können jetzt auch weiterhin den Ball sichern und weiter im Paket nach vorne gehen. Und jetzt sind sie schon fast auf der 5-Meter-Linie und jetzt können sie durchkommen. Und jetzt gibt es den nächsten Versuch für das spanische Team. Diesmal durch Guillaume Rouet. Das deutsche Team ist komplett unterlegen in dieser ersten Halbzeit. Er steht 27-3 für Spanien. In einer wirklich, man muss es so sagen, in einer katastrophalen ersten Halbzeit der deutschen Mannschaft. Sie werden nach allen Regeln der Kunst hergespielt hier.
Und das war jetzt wirklich symptomatisch. Du machst den Ankick. Die Spanier haben Probleme, den Ball an der eigenen 22 zu sichern. Also ein Spanier schlägt ihn nach vorne, ein Deutscher schlägt ihn zurück. Geschenkt, dass wir da kein Gedränge gesehen haben. Befreiungskick an die Mittellinie. Die Deutschen verbaseln den. Die Spanier sichern ihn, machen den nächsten Kick. Den sichern die Deutschen zwar, wenn er sofort ins Ausgeschoben. Und wie lange hat das jetzt gedauert zwischen der Gasse und dem Versuch? 20 Sekunden vielleicht? Ja.
Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nur noch den Kick geben wird. Und dann wird das deutsche Team sehr, sehr froh sein, dann in dieser Halbzeit zu sein. Aber also das war jetzt tatsächlich eine Lehrstunde durch das spanische Team, wie man Rugby spielt, wie man sehr, sehr schnelles Rugby spielt, um auch diesen Tackles dann aus dem Weg zu gehen. Weil die deutsche Sturmreihe ist sehr, sehr gut gewesen in diesen ersten drei Spielen dieser Rugby Europe Championship. Nächste Woche gibt es noch das Spiel in Russland. Und dem gehen die Spanier im Moment komplett aus dem Weg, weil sie unglaublich viel Tempo aufnehmen können hier.
Ja, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was die Deutschen gerade haben. Das ist, dass das Spiel auf einem Tempo gespielt wird, das weder gegen Rumänien noch gegen Belgien angesagt war vom Gegner. Also gegen Belgien sowieso nicht. Bei den Rumänen hat es mich gewundert, dass sie nicht schneller spielen können.
Jetzt gibt es die Erhöhung. Die geht mittig durch die Stangen. Damit steht es 29-3 und damit geht es jetzt in die Halbzeit. Deutschland liegt mit 3-29 zurück. Es war die schlechteste Halbzeit wohl des deutschen Teams bislang bei dieser Rugby Europe Championship. Der deutsche Rugby-Fan muss auf ein Wunder hoffen. Ob es das geben wird, das werden wir dann in der zweiten Halbzeit sehen. In der Zwischenzeit könnt ihr dann von meinem Kollegen Malte Asmus erstmal hören, was es bei der Schützen-Europameisterschaft, bei der Schieß-Europameisterschaft gegeben hat. Wir melden uns pünktlich zur zweiten Halbzeit wieder. Nicolas Martin und Andreas Thies für meinsportradio.de.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Schieß-Europameisterschaften in Maribor sind jetzt Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und wir sind ganz aktuell natürlich mit der Entscheidung in der Luftpistole und mit der Entscheidung im Luftgewehr und wir haben unsere Schießexpertin wieder dabei, die hat uns ja auch schon durch die Olympischen Spiele begleitet, ist ja auch bei uns auf meinsportradio.de ein gern gesehener Gast und ja auch in Sachen Gewehr nicht unbedingt unerfolgreich, die Paralympics-Gold-Medaillengewinnerin Manuela Schmirmund ist bei uns. Hallo Ela.
Hallo.
Ja, wir gucken zunächst mal auf die Entscheidung mit der Luftpistole heute in Maribor zurück. Und das war ja aus deutscher Sicht sehr, sehr überzeugend und vor allen Dingen auch sehr, sehr schön. Denn Christian Reitz, der hat die Entscheidung bei den Senioren bei der Europameisterschaft gleich mal mit dem Europameistertitel begonnen. Und das mit einer Waffe, mit der er sich eigentlich gar nicht so gut auskennt. Denn die Luftpistole, das ist eigentlich gar nicht so sein Ding gewesen.
Naja, jein. Also das stimmt schon. Christian hat natürlich andere Schwerpunkte. Er ist ja auch Olympiasieger, hat mit der Schnellfeuerpistole gewonnen. Aber er kann auch mit der Luftpistole gut umgehen, wie wir heute sehen durften. Und vor allen Dingen hat er noch einen Weltrekord geschossen.
Richtig, den hat er nämlich im Finale geschossen. Da hat er sich mit 241,6 Ringen dann ganz knapp vor dem Serben Damir Mikic durchgesetzt. Der hat 241,4 Ringe, also 0,2 Ringe. Ganz, ganz enge Entscheidung. Und das war es ja in diesem Wettkampf auch schon in der Qualifikation. Da waren ja 4 punktgleich ins Finale gekommen.
Also, dass so eng wie die heute geschossen haben mit der Pistole, das ist schon Wahnsinn. Die ersten 4 ringgleich, wie du schon gesagt hast, mit 582, was ein absolutes Granatenergebnis ist. Dann ein 81er und dann kamen nochmal 4 78er. Wer jetzt mitgezählt hat, wird drauf kommen, dass das 9 waren und nur 8 ins Finale dürfen. Aber da wird dann halt das Innenzehnerverhältnis gewertet. Bei uns Gewehrleuten fängt die Innenzehn bei der 10,2 an. Bei der Pistole weiß ich es jetzt gar nicht genau. Jedenfalls darüber ist dann derjenige mit den wenigsten Innenzehnern von den 578er Leuten rausgefallen. Somit standen dann die 8 Finalisten fest. Ja, und da hatte der Christian schon im Vorkampf eine sehr gute Figur gemacht mit seinen 582. War er ja auch ganz, ganz vorne dabei. Und im Finale, ja, da hat er dann, ich glaube, da hat er seine ganze Erfahrung und seine Coolness ausgespielt. Und vielleicht hatten die anderen auch ein bisschen Angst vor dem Olympiasieger. Und da konnte er dann, ja, fast souverän mit 0,2 Ringen den Titel einfahren.
Wurde am Ende ja noch mal ein bisschen eng. Da hat er auch selber gesagt, er hat ein bisschen schnell geschossen. Das ist eigentlich nicht so seine Art. Er lässt sich normalerweise mehr Zeit. Was ist denn so eigentlich so eine Zeit, die man sich da lassen kann? Wie lange hat man überhaupt Bedenkzeit bei so Schüssen? Beziehungsweise bei Zielzeit ist es ja. Bedenkzeit ist es ja nicht.
Ja, also es gibt ab dem Kommando Start sind es dann 50 Sekunden. Und derzeit musst du das Ding irgendwie rauskriegen. Und das ist halt bei jedem völlig unterschiedlich. Der eine schießt halt deutlich schneller oder hat einen sehr schnellen Rhythmus. Und wobei Pistoleros in der Regel grundsätzlich etwas langsamer schießen. Hat ja auch was mit der einseitigen Bewegung und zu tun. Mhm. Und du musst ja dann irgendwie das Ding auch ruhig kriegen, den Arm. Die schießen schon in der Regel ein bisschen länger. Er schießt sehr lange. Soweit wie ich das bisher einschätzen kann und sehen kann, schießt er sehr lange. Und ja, hinten raus, vor allem der letzte, da hat er echt noch Glück gehabt. Er schießt mit einer 8,8 dann aus, also den letzten Schuss. Mhm. Ja, da würde ich sagen, er hat das gerade so noch gerettet, das Gold. Das hätte dann auch noch ganz woanders sein können. Aber das ist dann halt wirklich ein Aspekt, wo du dich mit am besten wohlfühlst. Und das ist einfach, der eine hat einen flotteren Rhythmus als der andere. Und wenn er dann einfach mal probiert hat, ein bisschen schneller zu schießen, ich würde mal sagen, es hat ja gereicht. Ne? Und das Pferd muss ja nicht höher springen, als es muss. Ne?
Das stimmt, denn Mikic mit einer 9,2 am Ende, das hat dann wirklich um diese Nuance dann eben gereicht. Wenn man jetzt mal das Vergleich Schnellfeuerpistole und Luftpistole. Schnellfeuerpistole, das hast du eingangs ja auch schon gesagt, das war seine Waffe, mit der er bei den Olympischen Spielen geglänzt hatte, Gold geholt hat und die ihn eigentlich auch in den letzten Jahren eigentlich immer begleitet hat. Die wird ja jetzt wird rausgenommen, ne, vom Weltverband?
Nein, die 50 Meter wird rausgenommen, freie Waffe, die freie Pistole.
Die freie Pistole.
Das ist eine Männerdisziplin. Ich weiß nicht, wie es mit der Schnellfeuer ist. Meine Informationen sind drei Disziplinen, die rausfallen.
Die ist noch drin, du hast recht.
Ja?
Die ist noch drin, auf jeden Fall. Ja, ich hab die freie Pistole und die Schnellfeuerpistole gerade durcheinander gekriegt. Aber die Schnellfeuerpistole, das war das, was ihn ja in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Wenn man jetzt so umstellt auf eine andere Waffe, wie muss man sich das als Nichtschütze vorstellen? Wie groß ist da so eine Umstellung?
Ja gut, unser Eins wächst quasi damit auf, mehrere Disziplinen zu schießen. Also du hast das schon auch immer irgendwo im Training. Du hast aber deine Schwerpunkte dann natürlich bei deiner Schokoladendisziplin liegen. Und aber du brauchst auch ein bisschen einen Alternativpart. Du kannst nicht nur eine Waffe das ganze Jahr überschießen, da wirst du ja bescheuert. Das ist zum absoluten automatisierten Menschen, und das kriegst du vom Kopf her dann nicht hin. Also du hast dann schon immer noch mindestens eine Ausgleichsdisziplin. Es gibt auch Leute, die deutlich mehr noch schießen. Und von daher ist das jetzt gar nicht so problematisch. Er hat ja im Winter, in der ganzen Wintersaison auch in der Bundesliga mitgeschossen, in Bundesliga Luftpistole. Also von daher hat er das Gefühl für die Luftpistole schon noch ganz nah bei sich. Und die Abzüge, das ist alles ein bisschen anders. Aber wie man sieht, das scheint dann doch ganz gut zu laufen.
Also insgesamt Weltrekord und Europarekord natürlich zeitgleich dann auch noch. Und das ganze Ding am Ende gerockt und sich die Goldmedaille geholt im Teamwettbewerb. Da sah das dann für die deutsche Mannschaft nicht ganz so gut aus. Michael Schwald mit 573 Ringen auf dem 30. Platz. Alexander Kinding mit 567 Ringen, Platz 48. Das bedeutete dann in der Gesamtabrechnung für das Team einen 7. Platz. Gold ging da an Russland. Wie musst du da, oder würdest du das abschneiden, bewerten im Team?
Sagen wir mal so, die Team-Events sind ja bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften nur da. Mhm. Bei den Spielen gibt's keine. Von daher, also bisher nicht. Von daher hat das in der Regel nicht immer ganz so einen hohen Stellenwert. Sagen die Verbände und die Externen. Als Schütze ist das nochmal was Besonderes oder als Athlet ist das dann nochmal was Besonderes, wenn du nicht alleine irgendeine Leistung vollbringst, sondern gemeinsam noch mit zwei weiteren. Und wenn du dann am Treppchen stehst, das ist natürlich, ja, gemeinsame Freude ist halt noch schöner. Von daher ist es halt schon ein bisschen schade. Aber man sieht, mit 573 Ringen war er auf 30, der Mannschaftskollege, der Schwald, der Michael. Das sind fünf Ringe von dem Finaleinzugsergebnis. Also die Weltspitze ist da so eng beisammen, das ist unglaublich. Wenn es bei allen passt, bist du vorne dabei. Was waren es denn bis zum dritten Platz? Es waren 17,27 bis zum dritten und wir hatten 17,22. Mhm. Das sind auch gerade mal 5 Ringe. Mhm. Also es ist einfach alles knalleeng beieinander. Und da kann von Glückseligkeit bis zum totalen Hals alles einfach dabei sein. Und das geht so schnell. Also wenn man gemeinsam was holt, als Mannschaft ist das extrem schön. Ich persönlich finde es sogar fast noch ein bisschen schöner. Liegt aber wahrscheinlich an jedem, ist wahrscheinlich charakterlich unterschiedlich. Also ich bin dann doch mehr der Teamplayer. Und von daher ist es schon schade für sie. Aber Gott, da kann man auch mit leben.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen mit der Europameisterschaft, mit dem Europameisterschaftstitel von Christian Reitz. Da kann der Deutsche Schützenbund sicherlich sehr, sehr gut leben. Ja. Schauen wir mal auf die Disziplin, die dir deutlich näher liegt, die 10 Meter Luft, das 10 Meter Luftgewehr der Damen natürlich. Und dort gewann am Ende die Kroatin Snjezana Pajcic. Die hatte sich den Sieg geholt, auch mit neuem Europarekord übrigens. 249,1 im Finale geschossen. Zweite Stine Nielsen 247,8 und dritte Dala Dovina aus Russland. Ist das ein Einlauf, den du erwartet hättest?
Irgendwie schon, aber erhofft habe ich mir einen anderen. Also Snezana, die ist saugut drauf, die ist vorne mit dabei. Dass Stine Nielsen auf 2 ist, finde ich toll. Ist ein Gesicht aus der Bundesliga, auch eine ganz, ganz liebe Schützin. Leider nicht bei uns.
Live-Sport auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein, auch von unterwegs, mit der kostenlosen meinsportradio.de App.
Wieder zurück im Sportpark Höhlenberg. Das war eine erste Halbzeit, so wie sie das deutsche Rugby-Nationalteam wohl in seinen schlechtesten Träumen nicht erwartet hat. 3:29 steht es aus deutscher Sicht in diesem Spiel gegen die Spanier. Nicolas Martin wieder an meiner Seite von GFL TV. Nicolas, das war eine erste Halbzeit zum Vergessen für das deutsche Team, aber man muss auch tatsächlich sagen, die Spanier haben das extrem gut gemacht.
Ja, sie haben es extrem gut gemacht, aber also ich bin jetzt gespannt, wie die Ansprache von Kobus Potrieter in der Halbzeit war, weil das war jetzt auch mit dem Hammer drauf, dieser letzte Versuch innerhalb von 2 Minuten am Ende der ersten Halbzeit. Also du bist hinten, überlegst, vielleicht kann man noch 3 Punkte irgendwie holen und dann innerhalb von 3, 4 Ballbewegungen stehen die schon wieder in einem Mahlfeld. Also jetzt wird es auch so ein bisschen eine Moralgeschichte für die deutsche Mannschaft. Kann man sich wieder rankämpfen, jetzt in Richtung zum Beispiel Defensivbonus oder so? Weil im Augenblick nimmt Spanien hier 5 Punkte mit und das auch hoch verdient.
Das ist tatsächlich dann auch hoch verdient. Rainer Parkinson hat jetzt den Ankick für die zweite Halbzeit. Beide Mannschaften sind aus der Kabine gekommen. Das deutsche Team unverändert. Tim Menzel ist in der ersten Halbzeit sehr, sehr früh für Sean Armstrong eingewechselt worden. Wir haben noch nicht herausfinden können, was es war mit der Verletzung von Sean Armstrong, aber der litt an einer Schambeinentzündung sehr, sehr lange und konnte deswegen nicht spielen und vielleicht ist diese alte Verletzung wieder aufgebrochen. Derweil haben die Spanier den Ankick aufgenommen und können jetzt in ihrer eigenen Hälfte die nächste Angriffsphase eröffnen. Die Deutschen versuchen jetzt wirklich aufmerksam in der Verteidigung zu sein. Jetzt gibt es den Entlastungskick, den hohen Entlastungskick der Spanier und die Deutschen versuchen wieder den Ball zu bekommen, aber auch hier haben sie wieder den Ball nicht bekommen. Und jetzt gibt's wieder den nächsten Kick tief in die Hälfte der deutschen Mannschaft. Und jetzt hat Rainer Parkinson den Ball gefangen und versucht jetzt seinerseits durch Kick wieder in die Hälfte der Spanier zu kommen. Und das gelingt ihm auch sehr, sehr gut. Der Kick ist aufgenommen worden von den Spaniern, die jetzt wieder die nächste Phase anlaufen. Aber jetzt ein Handling-Fehler vom spanischen Team. Die Deutschen können jetzt vielleicht so ein ganz kleines bisschen dann auch Boden gut machen. Aber dann kommt der Durchbruch wieder vom spanischen Team von Silvio Castiglione Algoritz. Und dann gehen die Spanier schon wieder voll, komplett im Vorwärtsgang und haben jetzt die nächste Phase. Und sie haben schon den nächsten Durchbruch dann auch wieder. Jetzt das Spielgeschehen wieder zwischen 10-Meter-Linie und 22-Meter-Linie der deutschen Mannschaft, die immer mal wieder Probleme haben mit diesem Tempo, was die Spanier dann aufbieten.
Und die Spanier, die ohne Fabian Perrin aus der Kabine wieder rausgekommen sind, dafür spielt jetzt Thibaut Alvarez.
Jetzt gibt es die nächste Phase der Spanier. Und jetzt kann sich dann auch einer von den ersten Reihestürmern, Bernard Ausqui, kann sich dann auch mit einigen Metern wieder nach vorne arbeiten. Die Spanier jetzt wieder in der nächsten Angriffsphase. Die Deutschen finden überhaupt keinen Zugriff in dieser Defensive. Es geht genauso los wie in dieser ersten Halbzeit. Aber jetzt die Entlastung beziehungsweise das, das Aufatmen für das deutsche Team. Es gibt den Strafkick für das eigene Team.
Und der war jetzt wichtig. Und währenddessen macht sich hier unten warm mit der 20. Die 20 ist dann Brenner, richtig?
Müsste Keoma Brenner sein, genau. Keoma Brenner und auch
Rob May
machen sich warm. So, jetzt der Kick dann in die Hälfte, der Strafkick für das deutsche Team in die Hälfte der Spanier. Und dort gibt es dann jetzt die Gasse. Das war ein guter Kick.
Wer sich wundert, wieso wir über Nummern rätseln, mit die Auswechselspieler haben auf unseren Rostern keine Nummer. Und sie wären in der richtigen Reihenfolge bis auf eine Ausnahme, nämlich Barber, der hat die 16.
Genau, der Barber hat die 16. Kioma Brenner und...
So, wichtige Gasse jetzt fürs deutsche Team, jetzt nicht wieder den Ball verlieren.
Gasse fürs deutsche Team, der Ball ist sehr, sehr schräg eingeworfen worden, hat der Schiedsrichter übersehen. Aber die deutsche Mannschaft ist im Ballbesitz und versucht dann jetzt die nächste Phase zu eröffnen. Tim Menzel mit dem hohen Kick mit der Kerze dann in die Hälfte der Spanier. Die Deutschen versuchen hinterher zu gehen, aber die Spanier haben den Ball und können dann ihre
die Deutschen haben aufnehmen. Ihn.
Aber der Ballverlust, das deutsche Team jetzt zwischen 22-Meter-Linie und 5-Meter-Linie.
Jakob Otto hat sich den Ball geholt.
Und jetzt gibt's vielleicht eine Möglichkeit eines Versuchs. Marcel Kurzier wird jetzt mit einem harten Tackle angegangen. Aber auch er konnte wieder einige
Vorteil.
Meter machen. Vorteil für das deutsche Team. Sie sind jetzt schon auf der 5-Meter-Linie. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Aber jetzt wird der Vorteil gepfiffen.
Abseitsstellung eines Spaniers.
Und jetzt gibt's den Strafkick für das deutsche Team. Aber sie sind jetzt nur 6 oder 7 Meter vor den Mahlstangen der Spanier.
Also jetzt bitte nicht auf die Stangen kicken, oder?
Ich glaube, der Rainer Parkinson
kriegt jetzt den Ball
in die Gasse. Und dann wird auf Höhe der 5-Meter-Linie wird jetzt die Gasse durchgeführt. Und das zeigt dann aber auch, dass das deutsche Team durchaus gewillt ist, jetzt nicht nur Schadensbegrenzung zu betreiben, sondern wirklich wieder in dieses Spiel reinzukommen.
Ja, bei 29-6 würdest du ja keine Schadensbegrenzung. Das wäre ja nicht mal Schadensbegrenzung. So, jetzt wird gewechselt.
Die Nummer
2,
Mika Tschumenev, kommt in
der
Nummer 19.
Tschumenev geht raus.
Und die Nummer 5, Timo
Vollenkämper. Und Vollenkämper auch. So, die Deutschen haben die Gasse gesichert. Jetzt das Paket in Richtung des spanischen Mahlfelds. Das Publikum schiebt, aber die Spanier schieben auch. Und deshalb geht es erstmal zurück. Vorteil wieder angezeigt. Die Deutschen kämpfen nach vorne. Es sind 2 Meter vor dem Mahlfeld. Man krabbelt da mehr oder weniger übers Feld. Jeder Zentimeter wird da gerade erkämpft. Aber wie gesagt, wir sind in einer Vorteilsituation für die Deutschen. Die Arbeitsrichtung der Mahlstangen. 1 Meter vielleicht noch, maximal 1,5. Und das ist jetzt wirklich, also wir sehen den Ball nicht. Wir sehen, dass sich da Menschenpakete bewegen.
Das deutsche Team nach wie vor im Ballbesitz und versucht versucht jetzt an die Mahlstangen ranzukommen. Es ist wirklich nur noch ein halber Meter. Die Deutschen versuchen dann mit kurzen Offloads dann den Ball über die Mahllinie zu drücken. Auch das gelingt ihnen im Moment noch nicht. Der Vorteil.
Und jetzt gehen wir zurück zum ursprünglichen Foul. Wahrscheinlich war der Ball tot. Die Deutschen spielen schnell, aber die Spanier, die waren aufmerksam.
Jaco Otto hatte kurz den Strafkick ausgeführt. Aber jetzt auf der 5-Meter-Linie wieder Tim Menzel mit der nächsten Angriffsphase. Und auch hier sind die Spanier wieder sehr, sehr aufmerksam. Es geht jetzt wieder in den Rückwärtsgang. Die deutsche Mannschaft versucht jetzt nach vorne zu kommen. Es sind wieder 7 oder 8 Meter, die das deutsche Team noch überwinden muss. Aber jetzt ist abgepfiffen worden.
Und Gedränge für Spanien.
Und da ist eine große Chance für das deutsche Team verpasst worden, weil jetzt...
Da hat sich ein deutscher Spieler nicht an das Ruck gebunden und einen spanischen Gegenspieler angegriffen.
Es ist übrigens tatsächlich der Sparber eingewechselt worden mit der 19.
Es gibt ein bisschen...
Also das ist halt eine Sache, und da waren wir uns mit den Kollegen von Sport1 auch vorhin einig im Presseblock, wenn man ihn so nennen will. Das ist etwas, wo noch dran gearbeitet werden muss, die Qualität der Aufstellung.
Also Dash Barber ist eingewechselt worden und Kioma Brenner und Mika Tjumenev bekommt jetzt gerade den Applaus, als er Richtung deutscher Bank geht. Er ist ausgewechselt worden, wie gesagt, Dash Barber ist jetzt drin im Spiel und Timo Vollkämper ist auch ausgewechselt worden. Beide, das ist ja auch schon ziemlich gezeichnet von diesem Spiel. Jetzt gibt es Gedränge für das spanische Team. Die deutsche Mannschaft hatte eben 50 Zentimeter vor dem Mahlfeld der Spanier die Chance, eventuell einen Versuch zu legen. Aber jetzt ist es wieder die Situation pro Spanien. Sie haben das Gedränge und jetzt muss Deutschland wieder in der Defensive arbeiten.
Und das sind alle Situationen, die pro Spanien sind, wenn es darum geht, in den Köpfen der Spieler zu sein.
Also das Gedränge für Spanien. Spaniens Nummer 9. Guillaume Rouet versucht jetzt gleich den Ball einzuwerfen. Das Gedränge. Die deutsche Mannschaft kann mithalten, aber so richtig aktiv werden kann es nicht. Und jetzt ist das Gedränge
zusammenbrechen.
Und da gibt es den Strafkick. Und da tatsächlich jetzt mal wieder eine positive Situation für das deutsche Team. Das Gedränge ist zusammengebrochen, hat sich zu früh gelöst von den Spaniern. Und deswegen gibt es den Straftritt für das deutsche Team.
Der linke Tackle, Binat Auski, jetzt war der Schuldige. Und
Rainer Parkinson hat zur Gasse gekickt. Und jetzt wieder auf Höhe der 5-Meter-Linie versuchen die Deutschen den ersten Versuch zu legen.
Das wäre jetzt belgische Medizin quasi. Gasse, Paket rein.
Also jetzt der Sparber mit seinem ersten Gasseneinwurf nach seiner Einwechslung.
Das ist ja meistens ein wichtiger.
Gasse kommt auf Sebastian Ferreira, läuft und jetzt wieder ins Paket reingegangen. Und jetzt versuchen die Deutschen zu schieben. Und jetzt können sie auch ein paar Meter machen. Sind jetzt auf der 5-Meter-Linie und haben den Ball, haben sie ihn über der Mahllinie schon. Sie haben ihn noch nicht, doch sie haben ihn. Das müsste der Versuch sein für das deutsche Team, oder?
Schiedsrichter sagt, Ball Spanien?
Ja, Vorball, glaube ich, war es für Deutschland. Und jetzt gibt es wieder Gerangel zwischen spanischen und deutschen Spielern und wieder die Chance vergeben, vom deutschen Team hier den Versuch zu legen. Wieder nur 50 Zentimeter, vielleicht einen Meter vor dem Mahlfeld der Spanier. Wieder kein Versuch. Also jetzt gibt es Gedränge zugunsten der Spanier wieder.
Wo ist angehalten? Der Schiedsrichter ruft, glaube ich, beide Kapitäne zu sich.
Ja. Nicht erfolgreich.
Der Schiedsrichter hat jetzt genug gesehen von diesen Rumschubsereien nach dem Pfiff.
Eric Marx ist jetzt der Ersatzkapitän für Sean Armstrong.
Und also wir haben jetzt kein Schiri-Mikro, aber die Ansage wird relativ deutlich sein, wenn das nochmal passiert, gibt's Karten.
Gelb 10 Minuten in die Sinbin würde es dann gehen. Und der Schiedsrichter sagt jetzt auch, er hat sich das lange genug angeguckt. Das ist relativ engagiert und jetzt holt sich
Eric Marx beide Kapitäne ihre Teams zusammen und jetzt gibt's die Ansage weiter. Also das ist das Schöne an Rugby.
Es wird an einen kommuniziert, der gibt es dann weiter. Das ist Multiplikatoren sind das hier für das Team. Und
Evangelisten.
Auf jeden Fall gibt es jetzt...
Im einen Augenblick noch Kneipenschlägerei und dann haben sich sofort alle wieder lieb.
Also auf Höhe der 5-Meter-Linie gibt es jetzt wieder das Gedränge für das spanische Team. Die deutsche Mannschaft hat jetzt zweimal wirklich eine große Chance, hier einen Versuch zu legen. Beide Male hat es nicht geklappt, weil die Spanier auch gut in der Defensive waren.
Aber eben haben sie sich im Gedränge den Ball zurückgeholt durch den Straftritt. Also mal schauen, ob sie diesen Vorteil, den sie anscheinend haben, nochmal ausnutzen können.
Gedränge-Einwurf von Guillaume Rouet. Und auch hier hält das deutsche Team gut dagegen, aber jetzt wieder die Spanier im Ballbesitz und haben jetzt schon wieder ein paar Meter gemacht. Gutes Tackle jetzt der deutschen Mannschaft von Rainer Parkinson. Aber jetzt gibt's den Entlastungskick auf Höhe der Mittellinie. Harris Aounalaha kann den Ball fangen und kann jetzt seinerseits wieder ein paar Meter machen. Auch er nimmt jetzt den Ersatz, den gegen Kick, die Kerze. Die deutsche Mannschaft versucht den Ball zu erreichen, aber dann gibt es Ballbesitz für die Spanier. Vorball ist aufgehoben und jetzt haben die Spanier wieder den Ballbesitz und können jetzt wieder Tempo machen, beziehungsweise mit einem Entlastungskick tief in die Hälfte der deutschen Mannschaft dafür sorgen, dass das Spielgeschehen wieder in die Hälfte der deutschen Mannschaft verlegt wird.
Und durch den Kick ist der Vorteil auch wieder vorbei.
Harris Aounalaha jetzt wieder mit dem tiefen Kick in die Hälfte der Spanier. Man versucht dann jetzt auch so ein ganz kleines bisschen Entlastung zu bekommen. Jetzt wieder der Kick von den Spaniern in die Hälfte der deutschen Mannschaft. Rainer Parkinson kann ihn auffangen und kann jetzt wieder Meter machen. Ist jetzt schon fast auf Höhe der Mittellinie. Versucht jetzt den nächsten Pass zu setzen.
Vorball.
Aber das ist dann wieder ein Vorball. Das war wieder ein Fehlpass von Rainer Parkinson. Das ist alles sehr, 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 sehr schlampig gespielt von der deutschen Mannschaft. Und jetzt sind die Spanier schon wieder sehr, sehr mit viel Tempo in Ballbesitz und mit Ignacio Martin sind sie im Vorwärtsgang und können schon fast auf der Höhe der 22-Meter-Linie der deutschen Mannschaft die nächste Phase eröffnen.
Und das ist jetzt wirklich ein Klassenunterschied vom Tempo her.
Ja.
Das ist einfach, das ist aber auch das, was ich eigentlich schon gegen Rumänien befürchtet hatte. Dass da Speed und Athletik ein bisschen fehlt. Gegen Rumänien haben sie es ausgeglichen bekommen. Heute haben sie den Kopf komplett unter Wasser.
Und jetzt gibt's den Kick von den Spaniern ins Mahlfeld der deutschen Mannschaft. Dort wird der Ball tot gemacht. Und jetzt geht's auf der 22-Meter-Linie weiter. Das war ein kleiner Trickspielzug der Spanier. Da wollten sie vielleicht noch den eigenen Mann ranbekommen, aber da waren die Deutschen aufmerksam.
Und das war jetzt wichtig, weil jetzt können sich die Deutschen wieder befreien. Und wenn wir über solche Geschichten sprechen wie die WM-Quali, ja, es wäre schön. Aber wir müssen uns dann aber auch keine Illusionen machen, was bei dieser WM passieren würde.
Natürlich, da darf man sich keine Illusionen machen. Mannschaften wie Georgien zum Beispiel, gegen die Deutschland sehr, sehr klar verloren hat, werden dort dann auch von den großen Nationen dann tatsächlich mit ihre Grenzen aufgezeigt. Es wäre trotzdem ein riesiges Signal für Rugby-Deutschland, wenn man sich hier qualifizieren würde.
Natürlich, für den deutschen Rugby-Verband wär's wunderbar. Nur, wie gesagt, da darf man sich von den Ergebnissen keine Hoffnung machen. Das ist nicht wie eine Fußball-EM, wo dann Wales oder Island relativ weit kommen können. Ja. Da wäre ganz klar ein Frühschluss. So, Strafritt Deutschland.
Auf der Mittellinie.
Bei einem Ruck gab es da wieder einen Regelverstoß der Spanier.
Weil der spanische Spieler versucht hat, den Ball mit der Hand zu spielen, obwohl das eben Rucksack nicht erlaubt ist.
Genau, also versucht den Ball mit der Hand zu spielen. Straftritt wird zur Gasse getreten.
Innerhalb der 22-Meter-Linie hat die deutsche Mannschaft jetzt innerhalb der spanischen Hälfte wieder den Ballbesitz. Also das deutsche Offensivspiel sieht schon besser aus als in der ersten Hälfte. Man versucht auch viel mit Kicks nach vorne zu kommen. In der ersten Halbzeit hat man dieses Mittel ja fast gar nicht gesehen.
Und man hat sich jetzt die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit zumindest in der Hälfte der Spanier festgesetzt. Es sind keine Punkte für Spanien gefallen und die Spanier waren nicht nur einmal wirklich gefährlich in der Hälfte der Deutschen.
Sehr, sehr gutes Paket jetzt von der deutschen Mannschaft.
Ui!
Jared Esch, die deutsche Mannschaft kann ganz, ganz weit nach vorne kommen. Da ist der Versuch gelegt worden für das deutsche Team. Was war das für ein fantastisches Paket?
Oh, jetzt gibt es eine Schlägerei in der Mitte.
Oh, jetzt gibt es eine Schlägerei tatsächlich zwischen Spaniern und Deutschen. Und jetzt sind tatsächlich alle Spieler hier schon involviert in dieses...
Und jetzt wird es Karten geben. Jetzt muss es Karten geben. Nach der Ansage vom Schiedsrichter eben muss es jetzt Karten geben.
Jetzt bin ich sehr gespannt,
das deutsche Paket, also zum ersten Mal haben sich die Spanier von dem LKW überfahren gefühlt. Das war jetzt das erste Mal im ganzen Spiel, dass die Spanier wirklich physisch komplett überfahren wurden.
Also was war passiert? Es gab eine Gasse für das deutsche Team. Dann ging es ins Gedränge, ins Paket. Und dieses Paket ist einfach in Sekundenschnelle 20 Meter über den Platz geschoben und hat den Versuch gelegt. Und dann gab es die Schlägerei. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt.
Jetzt kommen die Schiedsrichter. Jetzt kommen die Seiten. Jetzt kommen die Linienrichter und berichten. Das sind übrigens alle Schotten. Ja, also wir haben zum einen... Leute leiten den Hauptschiedsrichter. Wir haben Bob Nevins und den Herrn Ormiston als Linienrichter. Die werden sich jetzt mit schönen rollenden Rs unterhalten und werden dann am Ende Spieler zu sich rufen. Es wird aber ein bisschen in Richtung der Deutschen geschaut. Also der Versuch wird zählen und auch die Erhöhung ist machbar. Das ist die Punkteseite und jetzt kommt die Punkteauswertung des Kampfes danach.
Und der schottische Schiedsrichter und guckt sich die deutsche Mannschaft an.
Das wird einen Deutschen treffen.
Und jetzt holt er sich Sebastian Ferreira ran, oder?
Also der Captain auf jeden Fall.
Eric Marx ist nicht so.
Der geht nur zum Diskutieren.
Eric Marx ist nicht so ganz erfahren als Kapitän, deswegen Marcel Cozier.
Und nee, die spanische 3 muss auch zum Rapport. Also Jesus Moreno Rodriguez.
Und Marcel Cozier. Eric Marx geht als Kapitän dann noch mit dahin. Der ist nicht so erfahren als Kapitän.
Und jetzt muss es Karten geben. Eigentlich.
Bin sehr gespannt auch. Jetzt ermahnt der Schiedsrichter nochmal alle Parteien, alle 4 Spieler, 2 Kapitäne und 2
Jetzt holt er die Karten raus. Gelb gegen den Spanier.
Und auch und gelb gegen Cozier. Also mit 14 gegen 14 geht es weiter. 2 gelbe Karten hat es gegeben. Das hat sich der Schiedsrichter jetzt lange genug angeguckt. Und nach der Rauferei da am Mahlfeld, da hat er dann genug gesehen. Und deswegen hat er auf beiden Seiten jeweils einen Spieler auf die Sinbin versetzt. Es gibt jetzt 10 Minuten Strafe für beide Mannschaften nach 9 Minuten, noch 9, knapp 9 Minuten gespielter Spielzeit hier in der zweiten Halbzeit. Aber die wichtigste Nachricht aus Sicht der deutschen Mannschaft ist, der Versuch ist gelegt worden. Und jetzt kann Rainer Parkinson noch mit einer sehr, sehr guten Situation, weil der Versuch relativ weit halb links gedreht worden oder gelegt worden ist, kann er jetzt noch mit der Erhöhung auf 10 zu 29 verkürzen. Lange Konzentrationsphase von Rainer Parkinson. Und dann, der Ball sieht gut
ist
aus.
Nicht gut.
Nein, ist nicht gut. Tatsächlich vorbeigegangen. Und damit bleibt es beim 8 zu 29. Das sind natürlich dann auch die Chancen, die man nutzen muss. Hätte Parkinson in der ersten Halbzeit den Strafschritt versenkt und jetzt die Erhöhung gehabt, dann fände es jetzt 13 zu 29 und es wäre deutlich, deutlich, ja, sehr deutlich besser aus. Also 8 zu 29 steht es jetzt aus der Sicht der deutschen Mannschaft.
Die Spanier werden wechseln doppelt.
Auf Seiten der Spanier werden Alberto Blanco Alonso und Aníbal Fernando Bonan kommen. Und jetzt der Ankick der deutschen Mannschaft tief in die Hälfte der Spanier. War sehr, sehr gut. Und gutes Tackling jetzt auch der deutschen Mannschaft. Aber jetzt sind die Spanier schon wieder im Vorwärtsgang. Bei 14 gegen 14 könnte ich mir vorstellen, dass sich die Tempo-Vorteile...
Entschuldigung. Spanien. Was ich jetzt nicht verstanden habe, wieso hat der Spanier den Ball wieder reingefischt? Der ging doch direkt ins Aus. Das wäre wieder Gedränge an der Mittellinie gewesen.
Vielleicht wollte er wieder das Tempo erhöhen. Was ich gerade gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass bei 14 gegen 14 der Tempovorteil der Spanier jetzt dann durch das größere Feld dann auch so ein bisschen mehr Bedeutung noch gewinnt.
Ja, aber wieso gehst du denn freiwillig 40 Meter zurück? Das ist das, was mich gerade stört in dem Positionsspiel.
Also die Spanier haben jetzt zur Gasse gekickt und haben jetzt die Gasse zwischen 10 Meter Linie und Mittellinie in der eigenen Hälfte. Jetzt hat es die Auswechslung gegeben.
Nee. Geht die 3 raus, da die 3 sitzt auf der Sinbin. Das Problem ist, der Spanier, der auf der Strafbank sitzt, hat das Handtuch so gelegt, dass man seine Nummer nicht mehr erkennt.
Also die Spanier, die sind aber jetzt wieder in der Gasse mit vielen, vielen Metern belohnt worden. Und die Deutschen versuchen jetzt wieder in der Verteidigung dagegen zu halten, aber sind im Moment wieder ein ganz kleines bisschen überfordert. Die Spanier machen wieder sehr, sehr viel Alarm und können jetzt schon zwischen 10 Meter Linie und 22 Meter Linie der deutschen Hälfte dann weiter im Vorwärtsgang agieren. Die Deutschen versuchen sich mit allem, was sie haben, dagegen zu setzen, aber die Spanier im Moment wieder sehr, sehr stark in der Offensive, versuchen jetzt dann auch im offenen Gedränge nach vorne zu kommen. Und jetzt gibt's wieder den nächsten Pfiff des Schiedsrichters.
Gedränge für die Spanier. Auch da wieder, glaube ich, im Gedränge mit der Hand gespielt. Und weitere Wechsel für Spanien. Die 16 kommt auf den Platz. Fernando Martin López Pérez und die 20 David González. Nee. Aníbal Fernando Bonan.
2 Wechsel bei Spanien. Ausgeschieden mit der Nummer 5. Ignacio Villanueva Martin. Für ihn neues Spiel Aníbal Fernando Bonan.
Ignacio Villanueva Martin ist ausgewechselt worden mit einem, er hat einen beachtlichen Schnauzbart.
Ah, die 2 sitzt auf der Strafbank, nicht die 3.
Außerdem neues Spiel mit der 16. Fernando Martin López.
Die Spanier haben in der zweiten Reihe jetzt ausgewechselt. Und werden das jetzt gleich auch im Gedränge testen können, ob die beiden frischen Spieler...
Achso, deshalb musste Spanien jetzt einen Hakler einwechseln. Ihr Hakler sitzt ja auf der Strafbank.
Genau. Also auf der Sinbin sitzt Marco Pinto Ferrer.
Ja, ja.
Für die Spanier. Und
Die Spanier haben jetzt eingewechselt in der zweiten Reihe und einen neuen Hakler. Und jetzt
oh,
aber
Freistoß.
Freikick für das oder Strafkick für das deutsche Team.
Nee, frei, nicht straf. Also sie können ihn nicht ins Auskicken. Also wir können sie schon, aber dann würden sie den Ballbesitz nicht behalten. Das heißt, sie werden ausspielen.
Freikick jetzt nach diesem Gedränge oder vor dem Gedränge schon für das deutsche Team, die jetzt mit einer Kerze versuchen, dann auch im Ballbesitz zu bleiben. Jamie Murphy ist jetzt hochgesprungen, hat den Ball und ist jetzt hat den Ball gesichert auf der Höhe der Mittellinie. Die Deutschen weiter im Ballbesitz. Sehr, sehr guter Kick von Rainer Parkinson, der jetzt auch mit seinem nächsten Kick tief in die Hälfte der Spanier dafür sorgt, dass Meter überwunden worden sind. Aber der Schiedsrichter hat schon wieder abgepfiffen.
Ja, weil das war jetzt ein Mark. Das war, den konnte er ja in der Halbzeit 22 fangen und der Ball ist vorher nicht aufgekommen. Das ist das genau das Gleiche hatten wir schon in der ersten Halbzeit.
Und jetzt gibt's den Kick der Spanier in die Gasse auf der Höhe der Mittellinie, beziehungsweise zwischen 10-Meter-Linie und Mittellinie in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Das deutsche Team hat in Person von Dash Barber jetzt die Gasse. Jetzt bin ich auf das Paket gespannt. Sollte es zu einem Paket kommen für das deutsche Team?
Und die Schlägerei danach?
Wieder sehr schräg eingeworfen worden, überworfen. Aber und die Spanier haben ja auch den Ballbesitz dann jetzt auch.
Die standen ja auch komplett falsch. Das war genau auf meiner Höhe. Da hat der Schiedsrichter ein bisschen geschlafen, glaube ich.
Jetzt die nächste Angriffsphase der Spanier. Aber jetzt gibt es sehr, sehr gute Tacklings dann von der deutschen Mannschaft, unter anderem von Kehoma Brenner. Jetzt wieder das nächste gute Tackling von Tim Menzel, der sich auch mit allem, was er hat, da reinwirft. Und dann gibt es jetzt aber wieder unfaire, unsaubere Aktionen von beiden Seiten. Und jetzt gibt es, glaube ich, Ballbesitz für das deutsche Team, oder?
Nein.
Nein, die Spanier bleiben im Ballbesitz auf der Höhe der 10-Meter-Linie in der Hälfte der deutschen Mannschaft.
Und jetzt gibt es aber einen Strafstoß für das deutsche Team.
Sehr, sehr kurz.
Und sie haben die Überzahl.
Und jetzt haben sie Überzahl. David Els, Jamie Murphy kommt jetzt nach vorne.
Nein,
sie
sind jetzt nach innen gehen.
Sie sind jetzt auf der Höhe der 22-Meter-Linie und da haben sie den Ball verloren.
Vorball.
Vorball jetzt für das Team und jetzt haben die Spanier wieder den Ballbesitz. Da hatten sie eine wirklich gute Chance.
Warum zieht er nach innen? Der hatte doch Überzahl auf der linken Seite. Er hatte drei Deutsche, die mitgelaufen sind und es war nur noch ein Spanier da. Und der zieht nach innen. Während ein Spanier Krämpfe hat und auf dem Boden sitzt.
Was man aber konstatieren muss, das deutsche Team ist deutlich, deutlich besser eingestellt in der zweiten Halbzeit jetzt.
Ja, aber das sind zu viele Flüchtigkeitsfehler. Ja, genau. Dieser Kick da vor zwei Minuten direkt in die 22 rein oder jetzt das. Also so startest du keine Aufholjagd.
Sloppy Play, würden die Amerikaner sagen. Also Eric Marx holt sich jetzt nochmal das Team zusammen.
Jetzt kommen die Zuschauerzahlen.
Ihr habt es wahrscheinlich gehört, 6.100 Zuschauer hier im Sportpark Höhenbeck. Es ist eine fantastische Stimmung. Es ist die größte Zuschauerzahl jetzt in den November-Tests beziehungsweise jetzt in der Rugby Europe Championship auf deutschem Boden. Das ist Sport oder Rugby Stadt Köln. Der ASV ist hier ja auch vor Ort mit seinen Bundesligisten.
Es ist ja auch ein schönes Stadion.
Es ist eine
super Tribüne.
Ja. Es gibt auf jeden Fall jetzt, wo wir so
Gedränge für Deutschland,
wieder Gedränge für Deutschland zwischen der 10-Meter-Linie und der 22-Meter-Linie in der Hälfte des spanischen Teams. Um den Gedanken nochmal aufzugreifen, ja, es gibt viele Flüchtigkeitsfehler, aber das deutsche Team ist deutlich besser eingestellt jetzt als die
ersten. Ja, also es wird nicht mehr so überrannt.
Genau.
Und es hat auch physische Akzente setzen können. Jetzt das Gedränge steht schon schräg, jetzt geht's hoch.
Und jetzt gibt es ja mal den Kick durch den Spanier, der das gesehen hat. Aber Tim Menzel sehr aufmerksam hat den Ball bekommen, aber ist jetzt in der eigenen Hälfte auf der 10-Meter-Linie, ist zurückgebeordert worden. Auch da hat er wieder nicht aufgepasst, als er den Ball übernommen hat. Da ist der Ball rausgekickt worden aus dem Gedränge von den Spaniern. Und somit haben sie wieder ein paar Meter gemacht, aber die Deutschen wieder im Ballbesitz. Tim Menzel übergibt den Ball jetzt an Kehoma Brenner, der an Sebastian Ferreira übergibt. Die Deutschen nach wie vor im Ballbesitz. Jamie Murphy versucht dann weiter nach vorne zu kommen.
Straftritt Spanien.
Aber dann gibt es den Straftritt Spanien, weil ein Spieler über das Ruck rübergegangen ist und deswegen gibt es den Straftritt für das spanische Team.
Er ist auf den Boden gefallen, da wo man auf den Beinen bleiben muss.
So, die beiden Spieler, die 10 Minuten zum Abkühlen geschickt wurden, machen sich langsam wieder bereit.
Die Spanier haben sich entschieden, aufs Tor zu setzen.
2 Minuten sind es noch, die sie absetzen müssen. Die Spanier wollen hier auf 3 Punkte gehen.
Pierre Barthère, der eben ausgewechselt worden ist gegen einen Hakler, wird gleich wieder reinkommen für den Hakler. Ja, macht sich nur warm. Der ist, der Hakler ist eingesetzt worden, während sein Kollege dann an der Sinbin war.
So, der Kick wirklich zentral von den Stangen. Circa 43 Meter entfernt.
Zwischen 10 Meter Linie und Mittellinie in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Und jetzt gibt's den nächsten Kick. Und Bradley Linklater wird jetzt versuchen, die nächsten drei Punkte für die Spanier aufs Scoreboard zu bringen.
Und ich finde es bemerkenswert, dass das deutsche Publikum tatsächlich, obwohl es wahrscheinlich relativ unerfahren ist, bei Kick so ruhig ist.
Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, was ich eben gesagt habe, Rugby Stadt Köln mit dem ASV hier als Bundesligist, dass man hier durchaus seinen Sport kennt. Und ich meine, fast ausverkaufte Stadien wieder. Das also, sie sind komplett ruhig, sehr, sehr fair, so wie es sein soll.
Also ein kleines Raunen ist immer, aber das ist okay.
Ja, ja, das ist völlig in Ordnung.
Und das hast du jetzt im Stade de France oder so auch dann?
So also Kick der unterwegs? Kick, die Länge hat er auf jeden Fall. Und er hat auch die Breite, er ist gut. Und damit erhöhen die Spanier wieder auf 32-8.
Drei weitere Punkte für Spanien, für den Bundesball der Spanier, für den Nummer 15.
Es sind 62 Minuten gespielt, es sind noch 18 Minuten in dieser zweiten Halbzeit zu spielen.
Deutschland. Das bedeutet für Deutschland, dass wenn sie den Defensivbonus holen wollten, brauchen sie jetzt wieder drei Scores.
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr...
Also zwei hätte ich mir vorstellen können, drei wird dann schon sehr haarig.
Aber gutes Tackling jetzt von der deutschen Mannschaft auf der Höhe der 22-Meter-Linie. Jetzt gibt es aber das Paket der Spanier, das in Richtung Deutschland, deutsches Mahlfeld schiebt. Die Spanier im Ballbesitz. Jetzt soll es die nächste Phase geben, aber die Deutschen nach wie vor relativ aufmerksam jetzt in der Verteidigung.
Wenn die Deutschen machen es gut, aber wo sie jetzt immer noch jetzt hinterherrennen, sind diese Minute 20 bis 40, wo sie komplett neben der Spur waren.
Gibt wieder ein bisschen Gerangel zwischen den Spaniern und den Deutschen. Jetzt gibt's die Kerze.
Der ist total missraten.
Der Spanier. Der Ball kommt aber auf, aber eben bleibt im spanischen Ballbesitz. Und das sind die Fehler, die nicht passieren dürfen.
Da weil sich kein Deutscher dafür interessiert, genau. Straftritt Deutschland. Also hinten dran haben sie Glück, dass die Spanier einen Regelverstoß begehen, weil nämlich der am Boden liegende Ballträger den Ball nicht freigibt. Aber auch das war wieder so eine naive Geschichte.
Ja, das sind diese kleinen Dinge, die Spanier einfach heute besser machen, beziehungsweise wo es bei den Deutschen dieses Mal mangelt. Und sie dann einfach nicht besser rankommen können.
Und jetzt bekommen sie den Ball nicht ins Aus. Aber wie wird das jetzt gewertet? Gedränge an der 5, weil die Spanier dadurch, dass sie den Ball... Genau, jetzt sind beide Mannschaften sind wieder zu 15. Dadurch, dass die Spanier... Wer hatte den Ball jetzt... Wer hat denn nach Meinung der Schiedsrichter jetzt den Ball ins Mahlfeld befördert?
Der Spanier, der spanische Spieler, der den Ball ins Mahlfeld befördert
hat. Dadurch, dass er verhindert hat, dass der Ball in die Gasse geht, befördert er ihn ins Mahlfeld und deshalb ist es Gedränge an der 5 für Deutschland.
Und jetzt wieder die Chance für das deutsche Team, zum dritten Mal hier einen Versuch zu legen. Es hat zweimal nicht geklappt, jetzt geht's das dritte Mal Gedränge auf der 5 für das deutsche Team. Vielleicht gibt es ja jetzt den Versuch. Den wieder mal so bitter benötigten Versuch des deutschen Teams. Also das Gedränge formiert sich. Und Tim Menzel kann gleich den Ball wieder einwerfen. 65 Minuten gespielt.
Spannung drauf auf dem Gedränge.
Aber jetzt ist das spanische Team deutlich besser in den Gedränge. Aber die deutsche Mannschaft hat den Ball, Jared Ailes. Und jetzt wieder Tim Menzel versucht jetzt nach vorne zu kommen. Auf der Höhe der 5-Meter-Linie versucht er nach vorne zu kommen. Jared Ailes hatte erst den Ball übernommen. Jetzt gibt es die nächste Angriffsphase. Jamie Murphy ist hinter dem spanischen Abwehrverbund. Der muss jetzt erstmal wieder zurück. Ansonsten...
Wäre es ein Abseits, aber alles gut.
Nächste Phase der deutschen Mannschaft. Man versucht es mit kurzen Offloads. Man versucht mit den dicken Jungs nach vorne zu kommen. Jared Ailes schmeißt sich jetzt wieder in die spanische Verteidigung rein.
Und es gilt ja beim Rugby tatsächlich, die letzten 5 Meter sind die schwierigsten Meter. Und da beißt die deutsche Angriffsreihe heute auf Granit bei den Spaniern.
Aber
Vorteil angezeigt, Vorteil angezeigt.
Und jetzt der Vorteil, und jetzt Eric Marx mit dem Versuch. 13-32. Da war der Vorteil angekündigt. Und dann nimmt sich Eric Marx
Und die nächste Rauferei.
jetzt denn los?
Aber es kann doch jetzt nicht sein, dass bei jedem Versuch die Spanier austicken.
<lacht> 13:32 auf jeden Fall jetzt noch aus Deutschland.
Während Ferreira da auf dem Rasen liegt und sich das Knie hält. Moment, ich müsste mal, ich nehme mal kurz das Headset ab. Der Herr hat da irgendwas gegen Franzosen gesagt.
Eric Marx hat auf jeden Fall den Versuch gelegt für das deutsche Team. Und
aber normalerweise müsste der Schiedsrichter, wenn er konsequent bei seiner Linie bleibt, auch hier wieder Karten ziehen.
Ich bin sehr gespannt.
Wenn er zumindest Schuldige ausmacht.
Der Schiedsrichter hat sich das jetzt angeguckt.
Ja, der deutsche Kapitän steht schon mal wieder bereit und darf sich wahrscheinlich wieder was anhören.
Eric Marx, der dritte Kapitän, nach Sean Armstrong und Michael Poppmeier.
Aber das ist das Schöne an Rugby. Ich finde es natürlich schade, dass wir jetzt das Schiri-Mikro nicht haben, ja. Aber jetzt kommt die nochmalige Ermahnung. Vielleicht sagt er ihm das nächste Mal, gibt's rot, keine Ahnung. Aber wirklich, wenn man es bei den internationalen Spielen mitbekommt im Fernsehen, wie da wirklich Lehrer mit Schülern sprechen. Und wie die Schüler sagen, ja, Chef, mehr oder weniger.
Also der Schiedsrichter nochmal mit einem langen Dialog mit den beiden Kapitänen, die sich jetzt dann gegenseitig nochmal aussprechen.
So, jetzt dürfen alle wieder die Erfahrung teilen, die der Kapitän gerade gemacht hat.
Es gibt jetzt die Erhöhung von Rainer Parkinson, sehr, sehr zentral, ungefähr 15 Meter vor dem Mahlstang. Und diese Erhöhung ist gut und damit steht es noch 15:32 aus Sicht der deutschen Mannschaft, die diese zweite Halbzeit durchaus dafür nutzen sollte, hier Selbstbewusstsein zu sammeln, weil die ist gut, die läuft hier, die läuft besser, deutlich besser als die erste Halbzeit. Rainer Parkinson jetzt also mit der Erhöhung. Es bleiben noch 12 Minuten. 15:32 aus Sicht der deutschen Mannschaft. Und sie hat jetzt den Ball nach dem Ankick. Keoma Brenner hat sich den Ball geholt, versucht jetzt die nächste Phase zu eröffnen. Die Spanier werfen sich dagegen auf der Höhe der 22-Meter-Linie in der deutschen Hälfte. Jetzt wieder der Entlastungskick durch Rainer Parkinson. Geht auf die 10-Meter-Linie der Spanier. Die Spanier versuchen jetzt wieder über Tempo zu kommen. Dann auch wieder mit Linklater, der völlig ungehindert durch die deutschen Reihen laufen kann. Aber jetzt der Ballverlust der Spanier.
Vorteil.
Und die Deutschen haben den Ball wieder im Besitz. Das war vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen überheblich gespielt von den Spaniern, weil Linklater vorher sehr, sehr klar durchgekommen ist durch die deutschen Reihen, durch die deutschen Defensivreihen. Jetzt der Entlastungskick wieder von Rainer Parkinson und jetzt versuchen die Spanier wieder Tempo aufzunehmen. Wieder ein langer Pass, der auch nicht gut ankommt, aber er kommt an beim spanischen Spieler. Die deutsche Mannschaft muss sich wieder sortieren in der Verteidigung, um hier wieder reinzukommen. Nächste Angriffsphase der Spanier. Jetzt wieder gutes Tackling von Eric Marx, der sehr, sehr gut spielt heute. Nächste Angriffsphase der Spanier, wieder mit viel Tempo.
Wunderschöner No-Look-Pass.
Über die Außen geht's, aber die Deutschen jetzt wieder im Ballbesitz. Sie haben den Ball gewonnen. Und jetzt kann Keoma Brenner hier das Tempo wieder aufnehmen. Ist dann schwer getackelt worden. Und jetzt wieder Jared Ailes, ist schon fast wieder auf Höhe der Mittellinie. Der nächste Offload hat wieder gut geklappt von dem deutschen Team. Man ist wieder auf Höhe der Mittellinie und ist im Ballbesitz.
Es ist gerade auch bei den Rucks recht physisch.
Ja, sehr. Jamie Murphy hat den Ball. Jetzt wieder geht es wieder über Keoma Brenner, beziehungsweise doch, das ist Keoma Brenner, der den Ball gehabt hat. Jetzt Sebastian Ferreira, der die nächste Phase eröffnet, statt Tim Menzel. Jetzt versucht man über Tempo zu gehen und kann auch mit Marcel Kutzier, kann man wieder ein paar Meter machen. Ist jetzt innerhalb der Hälfte von der spanischen Mannschaft. Jetzt gibt es die nächste Angriffsphase. Jetzt geht es über Sammy Füchsel, der aber schwer getackelt wird dann jetzt.
Also wenn nicht gerade Fäuste fliegen, fliegen hier Schultern.
Wieder die nächste Phase. Sebastian Ferreira hat den Ball jetzt. Die Spanier versuchen
ungünstig.
Spanier versuchen jetzt den Ball wieder zu erobern, aber die Deutschen immer noch im Ball besetzt. Tim Menzel hat wieder das Spielgeschehen unter Kontrolle. Die nächste Angriffsphase. Jetzt wirft sich Julius Nostadt wieder in die
Vorteil angezeigt für Deutschland.
Vorteil für das
und
deutsche
Strafritt.
Team. Und jetzt den Straftritt. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob Rainer Parkinson zur Gasse kickt oder dann auf die Stangen kickt.
Also du brauchst noch 10 Punkte zum Defensivbonus. Das könnten jetzt die ersten drei sein.
Ja, und Rainer Parkinson hat sich die Hilfe noch nicht geholt. Ich glaube, er kickt zur Gasse. Das deutsche Team kann jetzt aber auch das Selbstbewusstsein daraus ziehen, dass diese zweite Halbzeit sehr, sehr gut gelaufen ist.
Sie kicken zur Gasse, ja.
Sie kicken zur Gasse.
Übrigens, Neustadt ist wieder verletzt. Die gute Nachricht für ihn, es geht jetzt nicht mit einem Gedränge weiter.
Diesmal geht's mit der Gasse weiter. Julius Nostadt, der heute sehr, sehr viel einstecken musste bislang. Auch Keoma Brenner musste noch einmal behandelt werden. Aber die deutsche Mannschaft jetzt innerhalb der 22-Meter-Linie der Spanier mit der Gasse. Und das überrascht mich tatsächlich, dass die Spanier sich so haben die Butter vom Brot nehmen lassen in der zweiten Halbzeit. Die Führung ist klar und vielleicht geht man auch einen ganz kleinen Gang zurück.
Man kann sagen, Kopfgeschichte, oder?
Ja, genau. Würde ich auch sagen.
Du hast sie ja die letzten 10 Minuten wirklich überfahren und denkst, du kommst raus und dann kannst du diesen Scheiter wahrscheinlich wieder umlegen.
Ich glaube, das ist auch die große Kunst beim Rugby, wirklich 80 Minuten das durchzuziehen. Weil wenn du unaufmerksam wirst, kann es ja auch Verletzungen geben bei diesem Sport. Auf jeden Fall Gassi jetzt. Sebastian Ferreira hat ihn gefangen, aber er lässt ihn wieder los. Und die Spanier sind im Ballbesitz. Aber Vorball der Spanier. Das
Gedränge
müsste jetzt Gedränge für das deutsche Team geben.
An der 22, genau.
Aber die Gassen.
Wieder. Also ich weiß jetzt nicht, wie die war. Die direkt auf meiner Linie war, da standen, also wenn derjenige, der einwirft, gerade geworfen hat, der hat direkt auf die Spanier geworfen. Weil die standen einen Meter versetzt. Das hat der Schiedsrichter komplett übersehen, dass da nicht ein Meter auf jeder Seite vom Werfer war.
Es gibt jetzt Gedränge für das deutsche Team auf Höhe der 22-Meter-Linie. Aber es sind diese Standardsituationen, die der deutschen Mannschaft heute im Moment so Probleme macht. Sebastian Ferreira war gut.
Das fehlt den Spaniern irgendeine Position fürs Gedränge. Die muss jetzt kurz eingewechselt werden. Oder? Oder wird doch durchgezogen, okay?
Doch, es wird durchgezogen. Das Gedränge jetzt zugunsten der deutschen Mannschaft. Tim Menzel hat schon den Ball. Wie gesagt, die Standardsituationen, die funktionieren einfach zu selten heute für das deutsche Team. Diese Gasse, Sebastian Ferreira war gut hochgegangen und vorhin gab es dieses eine Paket, was zum Versuch durchgelaufen worden ist. Und diese Standardsituationen müssen halt besser sitzen. Aber jetzt auf Höhe der 22-Meter-Linie das Gedränge für das deutsche Team. Der Schiedsrichter bricht das nochmal auf.
Irgendwas gefiel ihm da nicht. Unterhält sich mit dem linken spanischen Tackle.
Das Referee wird neu eingesetzt.
So, das Gedränge wird neu eingesetzt.
7 Minuten noch.
7 Minuten sind noch zu spielen in dieser zweiten Halbzeit. Es steht 15-32 aus Sicht des deutschen Teams. Und sie brauchen 10 Punkte, um diesen Defensivpunkt zu holen. Das wäre auf jeden Fall ein lohnendes Ziel noch. Aber jetzt geht das Gedränge klar zugunsten der Spanier aus.
Straftritt Deutschland.
Aber der Straftritt jetzt für das deutsche Team.
Und es gibt Straftritt für Deutschland.
Marcel Kutzier sagt Parkinson an, schießt zur Gasse. Wir sind gut dabei. Und er schießt jetzt auch zur Gasse. Und damit hat die deutsche Mannschaft auf Höhe der 5-Meter-Linie jetzt die Gasse. Und jetzt gibt es vielleicht nochmal die Chance, wirklich weitere 7 Punkte zu holen. Und dann ist dieser Defensivpunkt nicht mehr so weit entfernt. Dass das so nochmal Fahrt aufnehmen würde, dieses Spiel, damit habe ich nach der ersten Halbzeit nicht gerechnet.
Der Straftritt übrigens in der ersten Halbzeit hat mehr Straftritt für Deutschland, weil die Spanier das Gedränge runtergezogen haben. Diesmal, weil sie es hochgeschoben haben.
Jetzt eine gute Gasse. Das Paket wird angesetzt, aber jetzt haben die Spanier wieder ihrerseits Zugriff auf das deutsche Team. Aber im Moment der Ball nur noch 3 Meter vor der Mahllinie der Spanier. Und jetzt hat sich das Spiel geschehen, wir ein bisschen beruhigt. Tim Menzel versucht jetzt Tempo aufzunehmen über Sebastian Ferreira. Sebastian Ferreira wird aber zurückgeblockt vom spanischen Abwehrspieler.
5 Meter vom Mahlfeld. Das Ruck jetzt gebildet. Und jetzt geht wieder dieses Zentimeter um Zentimeter nach vorne arbeiten. Los ist es nach vorne wuseln. Ist mal wieder ein paar Meter nach vorne gekommen. Ist jetzt 2 Meter vor dem Mahlfeld. Der Schiedsrichter positioniert sich um.
Nächste Phase wird jetzt eröffnet und jetzt versucht Marcel Kutzier wieder durchzukommen, der sehr, sehr zäckig heute spielt insgesamt. Die deutsche Mannschaft nach wie vor im Ballbesitz. Der Ball wird abgeschirmt. Der Schwaber hat jetzt nicht den Ball geholt und versucht jetzt nach vorne zu kommen. Jetzt sind es vielleicht noch 1,5 Meter für das deutsche Team, um ins Mahlfeld der Spanier zu kommen. Jetzt die nächste Phase. Sebastian Ferreira versucht sich durchzutanken, aber auch er wird wieder zurückgeblockt von dem gegnerischen Spieler. Nächste Phase. Es sind, wie gesagt, nur noch 1,5 Meter vor dem Mahlfeld. Direkt an den Stangen wird jetzt im Moment um jeden Zentimeter gekämpft. Die deutsche Mannschaft nach wie vor im Vorwärtsgang. Und jetzt die nächste Phase. Wieder Marcel Kutzier, der hier auch wieder gestoppt wird auf der Höhe der 5-Meter-Linie. Die Spanier lassen im Moment nichts zu. Sehr, sehr aufmerksam in der Defensive.
Aber die Deutschen spielen die Phase im Augenblick sauber durch. Das ist auch ein positives Zeichen.
Die nächste 3 Meter.
Phase. Ja, direkt unter den Stangen sind wir.
Jamie Murphy versucht den Ball zu nehmen, aber jetzt wieder der nächste Pass und der geht als Fehlpass daneben und dann gibt's den Kick von den Spaniern in die Hälfte der deutschen Mannschaft und dann hat ihn aber Marcel Kutzier hat den Ball gesichert und
Spanier.
Wieder ein schlechter Pass von Tim Menzel und dieses Mal sind die Spanier jetzt in der Hälfte der deutschen Mannschaft und können ihrerseits vielleicht nochmal einen Versuch legen Ende dieser zweiten Halbzeit. Das war wieder eine große Chance, die die deutsche Mannschaft da gerade verpasst hat. Und das ist das dritte Mal, dass so eine Situation kurz vor dem Mahlfeld der Spanier daneben geht. Jetzt der Entlastungskick. Harris Ahunala nimmt den Ball auf und versucht seinerseits den Entlastungskick anzusetzen. Der geht ins Aus und damit Gasse dann für das spanische Team. Zum dritten Mal ist es tatsächlich jetzt so gewesen, dass die deutsche Mannschaft ein Gedränge oder eine Gasse innerhalb der 5-Meter-Linie hatte und zum dritten Mal der Ballverlust. Was wäre hier möglich gewesen? Jan Schröder kommt jetzt mit der Nummer 16.
Mit der Nummer 1, Julius Neustadt.
Julius Neustadt wird erlöst.
Julius Neustadt, der drei oder viermal schon am Boden gelegen hat, der geht jetzt auch ganz, ganz langsam Schritt.
Es zwicken vier Oberschenkel und sieben Schultern, so gefühlt.
Bei Fußballern wird sowas zum Zeitschinden genutzt, dass man vom Platz geht oder vom Platz schleicht. Julius Neustadt wird sicherlich ein paar Schmerzen haben.
Ja, die Uhr steht ja, also ja. Er kann sich die Zeit ja lassen.
Aber der ist fertig. Julius Neustadt direkt vor unseren Augen jetzt im Moment. Der sieht richtig fertig aus nach diesen knapp 80 Minuten.
Ja, aber von diesen 80 Minuten lag er gefühlt auch 10 auf dem Rasen und wird behandelt.
Ja. Der es gelingt, trotz Niederlage innerhalb von 7 Punkten zu bleiben.
Stadionsprecher hat nochmal den Defensivpunkt.
Aber jetzt sind die Spanier raus aus dem Offensivbonus, oder?
Zwei Versuche der deutschen Mannschaft, vier Versuche erst der spanischen Mannschaft, ja.
Deshalb also, machen die Spanier nochmal Druck.
Drei Versuche mehr als der Gegner bedeutet einen Offensivpunkt für das spanische Team. Da die im Moment 4 Punkte hinter dem deutschen Team liegen, möchten sie natürlich gerne den Offensivpunkt holen, um dann an Deutschland in der Rugby Europe Championship vorbeizuziehen. Deswegen ist es jetzt nochmal ganz wichtig, die Gasse ist geklaut worden von der deutschen Mannschaft. Rainer Parkinson jetzt hat den Ball erobert und versucht jetzt dann durch Tim Menzel dann die nächste Phase zu eröffnen. Jetzt wieder ein schlampiger Pass vom deutschen Team. Aber Pierre Maturin ist jetzt nach vorne gekommen, den man noch so gar nicht gesehen hat in diesem Spiel. Jetzt ist ein zweiter Ball auf dem Feld, das hat der Schiedsrichter noch nicht gesehen.
Oder ist es ihm egal, weil er nicht die gleiche Farbe hat?
Jamie Murphy hat jetzt den Ball gefangen. Es war wieder ein Entlastungskick der Spanier. Tief in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Jetzt wieder von Harris Ahunala der Kick. Der zweite Ball, der auf dem Spielfeld ist, stört im Moment niemanden. Jetzt gibt's wieder die große Kerze von den Spaniern. Rainer Parkinson muss alle Konzentration aufbringen, um den Ball aufzufangen. Und es wird jetzt seinerseits wieder getackelt zwischen 10-Meter-Linie und 22-Meter-Linie der deutschen Mannschaft. Jamie Murphy eröffnet die nächste Phase. Jetzt geht's über Jaco Otto. Jetzt geht's auch mal mit Tempo. Sebastian Ferreira, der schon so viele Meter gemacht hat. Ja, wie eine Dampfwalze ist er jetzt gerade lang gelaufen. Hat jetzt wieder ein paar Meter gemacht. Die deutsche Mannschaft jetzt innerhalb der 10-Meter-Linie der eigenen Hälfte. Jetzt wieder Harris Ahunala mit dem kurzen Pass. Da haben die Deutschen versucht, dann den Pass zu legen, aber die Spanier jetzt wieder im Ballbesitz.
Straft jetzt Spanien.
High-Tackle, ne?
Wahrscheinlich, ja. Ja, High-Tackle, ja. Das haben gezeigt.
High-Tackle der deutschen Mannschaft und jetzt gibt es Straftritt für das spanische Team. Aber innerhalb der eigenen Hälfte. Linklater hat vorhin einen Ball daneben gesetzt, der aus 45 Metern Entfernung war. Deswegen wird jetzt zur Gasse gekickt. Und das übernimmt nicht mal Linklater, sondern Daniel Rossney, weil Linklater tatsächlich im Moment auch einen sehr, sehr erschöpften Eindruck macht. Jetzt gibt es nochmal innerhalb der 22-Meter-Linie der deutschen Mannschaft Gasse.
1,45 noch.
Für das spanische Team. Und jetzt heißt es tatsächlich dann gegenhalten. Und jetzt heißt es, diesen Offensivpunkt der Spanier zu verhindern. Und das ist das oberste Gebot jetzt für das deutsche Team.
Die Uhr läuft weiter. Wir sind bei 78,40.
Man stellt sich zur Gasse auf. Der spanische Hakler hat geworfen, aber dann wieder abgepfiffen.
Der Abstand stimmte nicht zwischen beiden Teams. Jetzt hat er darauf aufgepasst.
Kobus Bodgieter ist gerade an uns vorbeigelaufen Richtung Auswechselbank. Er hat genug gesehen, jetzt 2 Minuten vor Schluss. Jetzt die nächste Gasse, wieder gut aufgefangen von den Spaniern. Jetzt versuchen sie zum Paket anzusetzen und versuchen ins Mahlfeld der Deutschen zu kommen. Aber die Deutschen sind sehr, sehr aufmerksam. Das Paket ist zusammengebrochen und jetzt muss es die nächste konventionelle Phase der Spanier geben.
Die noch 10 Meter bis ins Mahlfeld haben, jetzt 8.
Deutschen halten sich mit allem, was sie haben, dagegen. Im Moment steht die Defensive des deutschen Teams. Also sie werden sich wahrscheinlich nicht überrumpeln lassen, sprach er. Und dann wurde die deutsche Mannschaft überrumpelt in der Defensive.
Der Jinxer, aber Straftritt Deutschland. Du hast Glück gehabt.
Das wäre jetzt sehr beeindruckend gewesen.
Ich will auch nicht wissen, wie viele Hörer sich gewünscht haben, dass du beim 13:29 in der Halbzeit einfach dich irgendwo hier hinlegst und schläfst.
Es gibt auf jeden Fall Straftritt für das deutsche Team auf Höhe der Mittellinie.
79:45. Also wenn die Deutschen jetzt keinen Mist anstellen, dann ist es Essig mit dem Offensivbonuspunkt für Spanien.
Dann hat man den Offensivpunkt der Spanier verhindert.
Wenn.
Und ist dann punktgleich mit dem spanischen Team. Jetzt die Gasse für das deutsche Team.
Also die Steinuhr ist bei 80.
Die Gasse fangen. Sebastian Ferreira hat ihn zurückgeboxt. Und jetzt haben die Deutschen den Ballbesitz. Jamie Murphy hat den Ball und kann auf Rainer Parkinson legen. Jetzt ein bisschen Meter hat. Und jetzt hat den Harris Aunala, die Spanier noch in ihrer Defensive, noch in Sortierung befinden. Die deutsche Mannschaft mit vielen kurzen Pässen versuchen sie Tempo aufzunehmen. Kioma Brenner jetzt hat ein paar Meter gemacht können. Nee, Jörn Schröder war das. Jetzt die nächste Phase. Jetzt da der Schwaber. Und jetzt wieder ein sehr, sehr guter Pass. Ein sehr, sehr guter Offload. Die deutsche Mannschaft fährt schon auf der Höhe.
Der Ball ist im Aus.
22-Meter-Linie. Jetzt ist der Ball im Aus.
Und das Spiel ist vorbei.
Das Spiel ist vorbei. Die spanische Mannschaft gewinnt mit 32:15. Sie hat den Offensivpunkt nicht geschafft. Die deutsche Mannschaft hat 2 Versuche gelegt. 4 Versuche der Spanier. Aber es gibt diesen klaren Auswärtssieg der spanischen Mannschaft,
den sie sich in den ersten 10 und den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit verdient haben. Dann wird das deutsche Trainerteam analysieren müssen, was da genau passiert ist. Da wirkte die deutsche Mannschaft leer, überfordert, kraftlos. Also alles, was man im Rugby eigentlich gar nicht sehen will. Und in der zweiten Halbzeit, als wir hier zur Halbzeit dachten, oh, das könnte jetzt böse enden, kam dann das Erwachen. Also die deutsche Mannschaft hat die zweite Halbzeit 12:3 gewonnen.
Ja, also die zweite Halbzeit war sehr, sehr gut aus der Sicht der deutschen Mannschaft. Es gab noch viele schlampige Geschichten, gerade bei Standardsituationen, aber die zweite Halbzeit sollte dem deutschen Team Auftritt geben. Es gibt nächste Woche noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Russland, was auch immer noch gewonnen werden kann. Die Russen haben bislang auch noch nicht überzeugend wirklich gespielt in dieser Rugby Europe Championship.
Und die Deutschen haben die letzten 2 Spiele gegen die Russen, sowohl in Pforzheim als auch dann in Sochi, also letztes und vorletztes Jahr, da sah es 60 Minuten eigentlich gar nicht mal so schlecht aus und man ist jeweils die letzten 20 Minuten eingebrochen. Wenn man diesen Einbruch nicht hat, dann könnte es sein, dass man in Russland eine Chance hat. Was aber klar ist, sowas in der ersten Halbzeit darf dir in Sochi nicht passieren.
Das war's für heute. Das war Rugby Live auf meinsportradio.de. Nikola, ich bedanke mich bei dir. Wann geht's los mit der GFL auf meinsportradio.de?
Also auf meinsportradio.de wahrscheinlich am 30. April mit Cologne Crocodiles gegen Hildesheim und Wales. Das heißt, ich werde mich von diesem Platz hier melden. Wir werden ihn gleich heilig markieren. Nee, Saisoneröffnung offiziell ist Stuttgart Scorpions gegen Frankfurt Universe, wurde am 22. April. Und da werden wir mit Livestream am Start sein, deshalb kein Radio.
30.04. also live auf meinsportradio.de, das erste Spiel der German Football League. Das war's für heute, Nikola, ich bedanke mich bei dir. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal hier auf meinsportradio.de. Auf Wiederhören.
Live-Sport auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein. Auch von unterwegs mit der kostenlosen meinsportradio.de App.